Teilnehmer bitte sprechen.
Erfahrungsgemäß sind es irgendwie so um die 2 Stunden.
Ja.
Müssen wir mal gucken, also wie wir uns fühlen. So, wer ist wir? Heute ist der Wolfgang Schmidt ist heute zu Gast. Und ich werde ihn fragen, also so ein Lieblingsthema oder was ist das Thema von mir ist so Schwingsief.
Ja.
Und den Teilnehmer bitte sprechen, Podcast, den habe ich, also die allererste Folge, da spreche ich mit einer bekannten Freundin aus Wien über unsere gemeinsame Schwingsief-Erfahrung. Das zieht sich so ein bisschen so durch in Abwandlung. Und jetzt geht es darum, also wir hatten jetzt Berlinale gehabt, da gab es wieder mal so ein Schwingsief-Biografiefilm, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Also wo wieder mal behauptet wird, also alles ganz wichtig. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich mir so stellt, also der Schwingsief ist jetzt tot. Wo kommt er noch vor? Also wo kommt er vor? Also viele so Theaterleute oder sowas sagen, ja, der ist uns wichtig und wir denken noch ganz oft an ihn. Aber so richtig, also genau, das ist eigentlich so ein bisschen so das, was mich so interessiert. Und jetzt, bevor man jetzt sagen könnte, wo kommt der Schwingsief noch vor, müsste man ja erstmal gucken, also was interessiert uns eigentlich an dem? Und da gibt es so 2 Filme. Das eine ist so United Trash, also der ist ja wirklich, das ist ein Wahnsinnsfilm. Ich habe den am Wochenende noch mal geguckt. Und der andere Film, der noch also sehr interessant ist, und ich meine, wir haben jetzt 30 Jahre Wende,
ja.
Das ist das Deutsche Kettensägenmassaker. Das ist auch biografisch interessant, weil nicht weit von dem Drehort entfernt habe ich mal gewohnt.
Ach ja.
Und von daher kann ich ja einiges so wiedererkennen und so weiter. Das ist also, ja, also um die 2 Filme geht's. Vielleicht, wenn wir jetzt mit United Trash anfangen, also die Geschichte ist relativ...
Wenn ich vielleicht einmal ganz kurz was dazwischen sagen kann, wir nehmen ja auch hier zu einem historischen Augenblick gerade auf. Es ist 19 Uhr, es ist an einem Sonntag und es läuft nun zum allerletzten Mal die Lindenstraße. Warum sage ich das? Was hat das mit Schwingsief zu tun? Nun, Schwingsief war Ende der 80er Jahre dort eine Weile Aufnahmeleiter bei der Lindenstraße. Und es gibt nochmal eine Beziehung zu einer Aktion beziehungsweise einer Fernsehserie von Schwingsief. Da gab es U3000, eine Talkshow, die in der U-Bahn stattfand. Und dort war auch einmal Else Kling, also Annemarie Wendel, zu Gast. Und Else Kling wettert dann darum, wie fürchterlich Schwingsief sich benimmt und dass sie ihn ja so gar nicht kennt und so weiter. Also da gibt es einen latenten Lindenstraßenbezug heute.
Ja, genau. Das war die Zeit, als er versucht hat, irgendwie in München an der Filmhochschule zu studieren.
Ja.
Genau, also so in der Zeit. Genau, vielleicht nochmal kurz zu United Trash. Also da geht es im Großen und Ganzen, also es ist so eine Wahnsinnsgeschichte, die spielt tatsächlich in Afrika. Udo Kier spielt einen UNO-General und letztendlich also wird da so ein bisschen, was ist ein bisschen, da wird dargestellt, was wird dargestellt, also wie die UNO sozusagen dort vor Ort Frieden bringt und letztendlich eigentlich nur sich, also es dreht sich alles um sich selbst, also um dieses UNO-Ding, das dann, klar, dann wird es noch wahnsinnig, also man, und was mir aufgefallen ist, es heißt immer, dass es beim Schwingsief sich die Zeit oder die Inszenierung kreuzt mit dem, was hinter der Kamera stattfindet. Und jetzt habe ich nochmal aufmerksam, wie gesagt, am Wochenende habe ich den Film nochmal geguckt, da gibt es eigentlich nur eine einzige Szene, wo die da irgendwie so am Tisch sitzen, wo tatsächlich Kameraleute und irgendwie Leute vom Set zu sehen sind. Ansonsten ist das alles mehr oder weniger also durchinszeniert. Also
ein Spielfilm, ja.
Genau, es ist ein Spielfilm im weitesten Sinne. Und über den Film hat er aber mal gesagt, dass da die Dreharbeiten wesentlich interessanter sind als der Film. Genau. Das, da ist, habe ich den Namen vergessen.
Ja, es ist etwas ganz Eigenartiges passiert. Sie haben dort angefangen zu drehen, sind nach Afrika geflogen, was ja für eine deutsche Crew erstmal ungewöhnlich ist und das kostet selbstverständlich auch. Und so gut budgetiert waren die Schlingensief-Filme ja allesamt nie. Und Schlingensief hat ja eine große Vorliebe für Fassbinder und hat deswegen auch sich immer wieder Fassbinder-Akteure und Aktrisen rausgesucht. Für diesen Film war es eben Barbara Valentin. Barbara Valentin kennt man auch als das Busenwunder des deutschen Films. Man kennt sie selbstverständlich auch als eine Art Lebensgefährtin von Freddie Mercury. Barbara Valentin war aber 96 auch schon ganz gut dabei, was gewisse Mittelchen so anbelangte. Und sie sagte also diesen Dreh zu. Und nach 2 Tagen bekam Schlingensief dann von ihr die Nachricht, dass sie also nicht mehr in der Lage sei, jetzt zu drehen. Sie müssten den Dreh abbrechen und sie könnte nicht mehr. Und Schlingensief hatte dann große Not, denn sie war an in Afrika. Wie will man es also schaffen, da so schnell Ersatz für Barbara Valentin herzubekommen? Vor allem, wer wird das Ganze bezahlen? Also musste er erstmal versuchen, jemanden zu finden, der ihr attestiert, dass sie einen Nervenzusammenbruch auch hat. Und dann kam eben ein Psychologe, der sich mit Barbara Valentin unterhielt und dann geschah etwas sehr Eigenartiges. Schlingensief saß dabei und Barbara Valentin erzählte dann den Filmplot, als sei das ihr Leben. Und zwar sagt sie, ja, ich bin ja mit einem General zusammen und der ist aber homosexuell, das macht aber nichts. Ich habe ja Sex immer mit einem Bischof, der hat aber auch ein Delikt mit Pädophilie gehabt. Und dann haben wir da so ein Kind und das hat jetzt eine riesengroße Pussy auf dem Kopf, aber das soll mal behandelt werden von Dr. Mengele nämlich. Sie erzählte also diesen vollkommen kruden Filmplot dem Psychologen, der gar nicht mehr wusste, was jetzt hier eigentlich das Stündchen geschlagen hat, und der sagte dann oder attestierte dann auch, dass man mit der Frau keinen Meter mehr drehen darf. Und so konnte eben dann die Versicherung greifen und Schlingensief wollte Ersatz haben. Udo Kier hatte gleich eine Idee, und zwar das andere Busenwunder Kitten Natividad, bekannt aus den Wasmeyer-Filmen. Er rief sie an, schwärmte von den afrikanischen Männern und Schlingensief sagte, sie hörte nur noch im Telefon, wie sie rief, I'm coming! Und dann konnte der Dreh mit Kitten Natividad weitergeführt worden. Dann aber gab es das Gerücht, der Film sei pornografisch. Er wurde dann vom Geheimdienst beschlagnahmt und ein deutscher Botschafter kümmerte sich dann darum, dass dieser Film, dieses Material wieder befreit wurde und wurde dann in einer Diplomatenmaschine nach Deutschland gesendet und Schlingensief bekam dann irgendwann den Anruf, der Adler ist gelandet. Und Schlingensief sagte eben, das sei der interessante Film gewesen, was dort hinter den Kulissen stattfand, aber er sei so erpicht darauf gewesen, dieses Drehbuch umzusetzen, so wie er es sich vorgestellt hat, dass er das leider nicht erkannt hat und dass es kein Material davon gibt. Das zeigt sich aber hier schon, glaube ich, ein Kern in Schlingensiefs Werk, nämlich das Scheitern. Das Scheitern ist etwas, was sich bei ihm durchzieht, und das Scheitern, dass er sowohl als Chance begreift, das aber auch eben etwas ist, was einen dazu antreibt, scheitern, wieder zu scheitern, besser zu scheitern, wie es bei Beckett heißt. Das ist etwas, was eigentlich das Werk so ausmacht. Und hier haben wir eigentlich auch ein Werk, das ich jetzt gerade erzählt habe, das sich nur durch das Anekdotische fortträgt, das aber nicht in irgendeiner Weise gebannt ist, in ein Buch, auf eine DVD, sondern es ist eben die Erzählung über den Film, die das interessantere Werk ist als das eigentliche Werk.
Ja, genau, also das mit dem Scheitern, das kommt ja dann später nochmal. 98 hat er diese Partei da, Chance 2000, Scheitern als Chance, gegründet, wo er das dann nochmal, also da habe ich ihn tatsächlich zum ersten Mal so richtig bewusst und hat dann auch mitgemacht. Das war ja auch so, also es war im Grunde genommen, ich war gerade 18, also das kann man sich ungefähr vorstellen, ja, was da abgelaufen ist. Ne? Ich habe nichts verstanden. Und dann sitzen wir da, also ich weiß auch heute noch nicht, wie ich da hingekommen bin, also sitzen wir irgendwo in Berlin in einem Restaurant, da Reinhard Götz sitzt neben mir, mir gegenüber sitzt der Schlingensief und unterhalten sich über irgendwas, was der Reinhard Götz da gerade in der Zeit geschrieben hat. Ich habe nichts verstanden von dem, aber ich habe dann erst später herausgefunden, dass der das gewesen ist, ne? Also weil ich nur mit Vornamen und der Hegemann und was weiß ich, also das war so eine Wahnsinnszeit und ich glaube, das ist so das, was ich aus eigenem Erleben, also so eine Tempomaschine, und das sieht man auch in diesem United Trash Film, weil ist ja wirklich ein Wahnsinn an den anderen. Also, und ich glaube, das Wahnsinnige, der Film geht auch bloß ein bisschen was über eine Stunde. Ich glaube, das Wahnsinnige kommt tatsächlich durch das schnelle also durch das Tempo eigentlich, oder? Also, weil wenn man es langsamer drehen würde, dann wäre es, glaube ich, gar nicht mehr so interessant. Und ich sag mal so, also die Aussage, entweder bin ich da komisch, aber die ist auch relativ banal. Also dort kommt irgendwie die UNO dahin und was sie kann ja nur sich nicht, also sie kann nur sich selbst mitbringen und mit all dem, was da sozusagen an Prostitution und was wir jetzt darüber wissen, ne, also mit diesem ganzen Destruktiven, und hinterlässt im Grunde genommen ein einziges Chaos, das ist ja relativ schnell erzählt. Und das ist aber irgendwie, wenn man jetzt noch weiß, dass der Oskar Röhler, der da im Hintergrund, der hat auch eine gewisse Bedeutung in diesem ganzen Filmkram, wo ich jetzt vermute, dass da noch viel mehr an, wie soll ich sagen, Zitaten oder irgendwas drin steckt, was ich jetzt, ich kann es nicht sehen, weil ich mich damit nie auskenne. Ja? Also, und das ist vielleicht etwas, was dann später wieder an irgendeiner komischen Ecke wieder hochkommt. Also er hat ja, das war ja noch die Zeit, wo er dann sagt, also wir sind jetzt hier im Autorenfilm und so weiter, hat sich dann auch auf Kluge berufen und hat da, sage ich mal, auch diese Leute da immer zitiert und für andere, also für so Leute wie mich, die sich damit überhaupt nicht auskennen, erschlossen. Und das ist ja, worauf will ich hinaus? Also das eine ist ja so, einen Film zu machen und den durchzuziehen, und das andere ist ja dann sozusagen, also wie soll ich sagen, also da, bei Heiner Müller heißt es, glaube ich, das Werk ist schlauer als der Autor. Ne? Also irgendwas muss ja dann trotzdem drinne stecken, was der Schlingensief in dem Augenblick noch nicht sehen konnte, oder was dann erst später, was dann eigentlich das Großartige oder was wir heute sagen, also das Bedeutende eigentlich ausmacht.
Ja, da hat Schlingensief ja auch nie einen Hehl draus gemacht. Er war nicht der große Theoretiker, hat nicht das große Konzept entworfen, sondern er hat sich sehr viel ja zuarbeiten lassen durch die Kontakte. Du hast jetzt gerade einige schon genannt. Hegemann ist sehr, sehr wichtig, der quasi Theorie für ihn rezipiert hat. Schlingensief sagt auch mal, er liest eher mal die Specs, aber er fängt jetzt nicht an, die großen Suhrkamp-Bände einmal durchzuarbeiten. Das macht aber auch gar nichts als Künstler. Er ist vielmehr der Schwamm, der alles aufgesogen hat. Und Schlingensief ist jemand, der sich auch insoweit hineintrieben ließ in ein Werk. Und vielleicht ist United Trash dafür nicht das beste Beispiel, so dass sich das Werk in irgendeiner Weise selbst verselbstständigen kann. Man hat das dann, er ist ja nochmal nach Afrika, African Twin Towers, ist auch ein Dokumentarfilm. Er ist nach Hause gekommen mit einem Booster Material und wusste eigentlich gar nicht mehr, was er mit dieser Überfülle tun soll. Er hat auch eben immer wieder seine eigenen Projekte, die er konzipiert hat fürs Theater, ja torpediert, dadurch, dass er sagte, heute muss irgendwas passieren. Heute sage ich einfach mal dem Peter Kern, er soll eine Herzattacke spielen, plötzlich in der ersten Reihe, damit oben auf der Bühne Irm Hermann durcheinander kommt. Also er hat auch immer wieder versucht, dass ein Werk nicht abgeschlossen ist und dass ein Werk dann auch irgendetwas macht. Und dass das aber nicht mehr unbedingt das ist, was Schlingensief gänzlich in der Hand hat, sondern er gibt oft nur den Anstoß. Und das war ja auch das, was er bei seinen Aktionen immer so wichtig war. Er war ja immer der mit der Flüstertüte in der Hand, und er hatte eine sehr schöne Flüstertütenstimme, ja, und hat dort immer irgendwelche Anweisungen gegeben. Aber wohin das dann hinausläuft, was dann aus so etwas wie dem Containerprojekt Ausländer raus dann wurde, das konnte er ja höchstens hin und wieder erahnen. Aber wie es sich dann gestaltete, das ist dann auch dem Zufall, ist der Kontingenz übergeben. Und was, glaube ich, bei United Trash ein Versuch ist, zumindest diese Ästhetik des Unkontrollierten mit hineinzunehmen. Also Trash, der Trash-Film, diese Tradition, ist ja eine, die erstmal gar nichts mit Arthouse zu tun hat. Arthouse ist ja doch ein ganz kühles Konzept, wenn man sich den neuen deutschen Film ansieht. Da wird gar nicht viel probiert in dem Sinne. Trash kommt eigentlich aus dem Amateurfilm, wo man sich einfach mal die Kamera in die Hand nimmt und jetzt machen wir mal irgendeinen Horrorfilm, jetzt machen wir mal irgendeinen Spuk. Es gibt ja auch immer noch eine Trash-Film-Liga in Deutschland, die so unter ferner Liefen läuft, die wird nie gefördert und die treffen sich auf ihren eigenen Festivals. Und das ist etwas, was sehr stark in diesen Film gekommen ist. Zugleich aber dann auch die verschiedenen populären Genres, die Schlingensief als Kinogänger sehr, sehr gut kannte. Und dann gibt es eben dann dann diese Überkreuzung mit großen Schauspielern von Fassbinder oder mit Leuten, die immer so auf Messerschneide zwischen Arthouse-Kino und Trash balanciert sind, wie Udo Kier, und dann eben diese Einflüsse durch Götz, Oskar Röhler, wie auch immer, Hegemann. Und all das gibt so eine merkwürdige Melange, dass das ein Werk ist, das man sicherlich nicht greifen kann in dem Sinne, dass man sagt, man interpretiert das jetzt einmal so durch, sondern man muss auch einfach gerade dadurch, du hast es so gesagt, dass es so ein Tempo hat, dadurch, dass sich nicht eines aus dem anderen logisch, plausibel, narrativ ergibt, sondern dass es einfach mal zusammengestückelt wird, damit abfinden, dass man auch immer wieder vor so einem Wust an Filmmaterial steht, dass man wieder ein bisschen sortieren und aufrollen kann für sich, aber dann geht es doch an irgendeiner Stelle nicht weiter. Also es ist schon ein sehr widerspenstiges Werk.
Ja, das ist so, also ich hatte jetzt nochmal aus einem anderen Zusammenhang habe ich so ein Buch gelesen, ging es also um Autorenregie am Theater. Und da wird eben auch Schlingensief da auseinandergenommen und da ist immer die Rede davon, also ja, also der Trick von dem Schlingensief ist, er überfordert das Publikum. Ja, also, aber wenn ich mir jetzt überlege, naja gut, also er überfordert das. Das heißt ja aber am Ende, er weiß es auch nicht besser, also würde ich jetzt mal so frech behaupten. Also,
ja.
Also genau, und auf der anderen Seite ist es dann so, wenn man jetzt, also gerade so einen Film wie das United Trash, ich meine, der hat schon eine relativ, er hat, also ist jetzt kein, wie soll ich mal sagen, wie so ein Ring oder sowas, ne? Also wo man jetzt an beliebiger Stelle einsetzt und zack und dann schließt sich das sozusagen wieder, sondern der hat schon eine, also von vorne nach hinten, ja, eine gewisse Geschichte, würde ich mal sagen, die da drin erzählt hat. Also so ganz losgelöst ist es doch nicht. Und was mir aufgefallen ist, immer wenn man denkt, ah, alles klar, jetzt bin ich in der Geschichte drin, dann kippt er das wieder aus. Und dann ist man wieder draußen. Also dann gibt es irgendwie so eine Musiksequenz dazwischen drin. Das hat mich so ein bisschen erinnert, wie man jetzt vielleicht früher, so stelle ich mir es vor, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, wenn so lange Filme auf zwei Filmrollen gewesen sind, dann musste man das ja irgendwie wechseln und so weiter. Und dann gab es vielleicht eine Unterbrechung oder sowas und dann ist halt Musik irgendwie dargeboten worden. Und so stelle ich mir das jetzt vor, ne? Also dass er das eben auch zitiert hat auf eine gewisse Art und Weise. Und mit diesem Trash-Kino, das darf man jetzt aber nicht verwechseln mit wertlos oder so, ne? Also das,
Es, gut, was ist Trash? Das ist eine sehr komplizierte Frage, denn Trash meint natürlich auch Müll. Aber wir erleben in der Postmoderne, eigentlich im Kino nach 1970, eine Aufwertung des Mülls in gewisser Weise. Also wir erleben, dass Filme, die man als missglückt, zum Beispiel eben die Filme von Ed Wood, angesehen hat, plötzlich dadurch geadelt werden, dass man sagt, ja, aber gerade dieser Müll, der macht das ist ja viel interessanter als das gut gemachte. Das ist auch sehr stark dann ein Einfluss, den Andy Warhol auf diese Geschichte hat, der also auch das alltägliche, die Produktpalette aus dem Supermarkt, die uns als wertlos und austauschbar erscheint, eben erhebt zur großen Kunst. Hier ist wieder die Verbindung zu Udo Kier, der ja in den Andy Warhol-Filmen mitgespielt hat. Und das ist also schon eine wichtige Sache. Nur haben wir es beim Trash eben, wenn es wirklich Trash ist, mit einer ganz intrikaten Geschichte zu tun, weil man ihn auch nicht so recht intendieren kann. Das ist zumindest, was manche Trash-Theoretiker sagen. Also Trash unterläuft. Man muss also gerade bei Ed Wood oder so sehen, da sind Regisseure, die eigentlich eine große Vision haben, aber an dieser Vision scheitern und dadurch entsteht auf zufällige Weise etwas ganz anderes. In den 90er Jahren aber, und davon sprechen wir jetzt hier, gibt es eigentlich keinen unschuldigen Trash mehr, weil jeder das Modell Trash schon verinnerlicht hat und kennt. Es mag sein, dass hin und wieder mal noch ein schlechter Film rauskommt. Man könnte auch sagen, ist Till Schweiger Trash, weil es schlecht ist und weil es auch sehr schlecht geschnitten ist bisweilen. Aber das würde wahrscheinlich nicht richtig greifen. Und wir haben in den 90er Jahren aber dann eine Entwicklung auch von anderen Regisseuren oder eben auch schon von der genannten Amateurfilmerliga, die sagt, wir produzieren jetzt wirklich Trash, aber gewollt. Also wir produzieren jetzt irgendwas mit Zombies, die sich die Arme abhacken und dann sieht man aber, dass das alles Pappmaché ist. Solche Tendenzen gibt es und das greift jetzt hier Schlingensief auf, aber es ist eben nicht mehr so unschuldig, kann es nicht mehr sein, weil man eben diese ästhetische Rezeption von Trash und auch ein anderer Begriff ist Camp, also das Übersteigerte, das was zu viel ist, was ein bisschen zu pink, ein bisschen zu bunt ist, also etwas, was Susan Sontag in ihrem Camp-Aufsatz beschrieben hat. Das alles weiß man schon und macht jetzt diese Werke wie United Trash, wie aber auch an der Volksbühne gewisse Inszenierungen dann aussehen und hat diese Trash-Ästhetik damit auch, kann man sagen, wiederum domestiziert. Also United Trash ist zwar ein durchaus interessanter Film, ich würde aber sagen, er ist nicht so widerspenstig, nicht so subversiv, wie beispielsweise eben so eine Aktion von Schlingensief, dass er sagt, so wir springen jetzt alle in den Wolfgangsee, um das Ferienanwesen von Helmut Kohl zu fluten.
Ja, da fällt mir ein, also es gibt ja, also im Deutschen kann man ja tatsächlich einen Unterschied machen. Also da kann man ja, man kann unterscheiden zwischen Abfall und Müll. Ja. Also Abfall kann man noch für irgendwas anderes benutzen. Ja, dessen Müll ist tatsächlich, also da ist Ende. Ne? Also das ist ja vielleicht auch nochmal interessant. Wir leben ja gerade in einer Zeit, die sehr viel, also wir haben ja sehr viele Müllberge, die wir irgendwie verbrennen oder sowas. Ne? Also insofern ist es vielleicht doch mal so ein Ding, wo man sagt, also nochmal darüber nachzudenken, wie aus Müll Abfall wird. Und in gewisser Hinsicht, das ist aber, ich überlege jetzt laut, ne? Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass das so amateurhaft ist, ne? Also oder aus dem Amateurfilm herkommt, das ist ja nochmal so eine interessante Sache, weil theoretisch könnten wir dann heute auch genau diese Art von Filmen könnte jetzt jeder machen, ne? Also wir haben ja, ja. schleppen alle eine Kamera. Ich glaube, es gibt mittlerweile schon eine ganze Anzahl an Filmen, die nur mit irgendwelchen iPads gefilmt wurden, also tatsächlich echte Kinofilme. Also, und das ist was mir auch so aufgefallen ist, also gerade aus der Begegnung mit dem Schlingensief, wo er dann immer gesagt hat, pass mal auf, mach's doch einfach, also probier erst mal rum, aber nicht in so einer komischen neoliberalen Art im Sinne von, wenn du es nicht machst, dann bist du halt selbst dran schuld, dass du keinen Film gedreht hast, sondern so immer unter diesem Aspekt, du, also es kann nichts, also ich sag zu meinen Kollegen immer, du kannst nichts kaputt machen, ne? Also du kannst nichts also zerstören und wenn, dann fängst du halt nochmal von vorne. Also und das ist das, was glaube ich, wenn man alles unter den Vorbehalt eines Experiments oder wir probieren das jetzt mal aus, stellt, dann ist man ja eigentlich von vornherein schon auf der sicheren Seite, weil ein Experiment kann scheitern. Also man kann auch so einen Film wie United Trash, mein Gott, also der ist jetzt vielleicht nicht so geworden, wie man sich das vorstellt oder was du vor uns gesagt hast mit diesen African Twin Towers, wo dann irgendwas rauskommt, wo man dann aus der Not irgendwas zusammen sagt und so, in dem Augenblick, wo ich das geschnitten habe, habe ich das so gesehen. So und jemand anders sieht es vielleicht anders. Aber das ist doch eine Art, mit der wir vielleicht gar nicht mehr so sehr gewöhnt sind, sag ich mal, klarzukommen, dass man etwas unter den Vorbehalt des Experiments und damit eigentlich auch diesen Produktionsprozess vielleicht sogar sichtbar macht, also dass man da eben tatsächlich sieht, also jetzt läuft da jemand irgendwie ins Bild rein oder dann wird nochmal was angereicht, wird nochmal gezeigt, tatsächlich die Crew und dann läuft der Regisseur nochmal durchs Bild und so weiter. Ja. Und diese komische Kostümierung und so weiter. Und wenn man jetzt nochmal gucken würde nach diesen, also diese deutsche Kettensägenmassage, diesen Wendefilm, da ist es ja tatsächlich, also das kommt mir schon eher vor wie abgefilmtes Theater. Also das ist
ja, darf ich nochmal ganz kurz einhaken, weil das eine ganz wichtige Überlegung ist, inwiefern wir heute nicht mehr experimentieren oder die Frage, ob wir gar nicht mehr experimentieren können. Schlingensief selbst hat ja schon als Kind mit der Kamera gearbeitet. Er hat ja so einen subkulturellen Weg hin zum Kino gefunden, war dann ja nicht nur Aufnahmeleiter bei der Lindenstraße, sondern war bei Nekes, hat dort auch sehr viel gelernt, konnte aber mit diesem Experimentalfilm dann doch wenig anfangen, war neue deutsche Film begeistert, aber Fassbinder, das stilisierte Sprechen, Versprechen und diese Ästhetisierung, diese Überhöhung nicht so ein Nabelschau-Kitsch, wie man das mitunter bei Wim Wenders finden konnte. Also das kommt alles bei ihm zusammen. Und dann aber auch noch eine Phase erlebt er des Filmemachens, in der man technisch auch scheitern konnte, beziehungsweise man konnte Filme machen, die nicht gut aussahen im handelsüblichen Sinne. Man glaubt das gar nicht, mir hat das Dominik Graf beispielsweise mal erzählt, er sagte, in den 80er Jahren wusste er bei manchen Action-Szenen auch gar nicht, wie es so richtig geht. Man hat das in Deutschland gar nicht so gekonnt. Man musste dann mal amerikanische Kollegen fragen, wie macht ihr das da eigentlich, wenn da drei Autos so und so rumfahren? Ja, stellt man sich ja erstmal gar nicht schwierig vor. Man denkt, naja, irgendwie werden die das Handwerk ja gelernt haben an der Filmhochschule, ist aber gar nicht so. Und hinzu kamen ja auch diese Apparaturen, diese Kameras, die auch nicht für jedermann zu bedienen waren. Das heißt also, dort kann man, wenn man das drauf anlegt oder eben wenn man nicht selbst die Kompetenz mitbringt, Filme machen, die nicht dem entsprechen, was wir aus dem Hollywood-Kino oder aus dem Degeto ZDF oder Sat.1-Film kennen. Heute haben wir ein Problem. In gewisser Weise können wir keinen Trash mehr machen, weil die Technik so weit fortgeschritten ist, dass es fast unmöglich geworden ist, hässliche Bilder zu produzieren, also schlechte Bilder, die nicht stimmen, zu produzieren. Ein handelsübliches iPhone produziert einen Film heute für jedermann, wenn man damit dreht, der besser ist als vieles, was man in den 70er, 80er Jahren eben mit einer guten Kamera herstellen konnte. Wir fotografieren heute mit dem iPhone, das macht gleich ganz viele Ausgleiche so, dass eigentlich kein Bild mehr wirklich missglückt ist. Das heißt, die Technik hat alles eigentlich auch so gesäubert, dass diese schmutzigen Filme, und das steckt ja auch das Wort Schmutz mit in diesem Trash, dass das heute gar nicht mehr so möglich ist, sondern dass es nur im Nachhinein oder sehr gewollt zu produzieren ist. Aber unterlaufen kann es eigentlich wegen der Technik nicht mehr. Und was Schlingensief hier hat, ist so die letzte Phase, wo wir noch nicht das vollständig digitalisierte Kino haben und noch nicht das digitalisierte Arbeit mit Kamera und so weiter.
Ah, das ist interessant. Also das heißt im Grunde genommen, na gut, ja, das ist halt, die Zeit ist vorbei. Also man würde heute auch nicht mehr, wie jetzt vielleicht Eisenstein, sich irgendwelche Filmtricks ausdenken oder so, vielleicht, obwohl das vielleicht nochmal interessant wäre. Also solche.
Das würde man schon. Man würde anderes machen. Wir haben ja auch eine ganz große Do-it-yourself-Kultur, etwa bei YouTube. Leute probieren dort alles Mögliche aus. Ich denke, dass Schlingensief das grundsätzlich gefallen hätte. Wäre er heute jung, würde er vermutlich sich in irgendeiner Weise bei YouTube ausprobieren. Er würde ja nicht sagen, ach, jetzt versuche ich mal auf einer Filmhochschule zu landen, denn mein größter Wunsch ist, einmal einen Tatort zu realisieren. Er würde wahrscheinlich dort Dinge ausprobieren. Die Frage ist, ob heute überhaupt noch Platz für etwas so anderes ist, wie das, was Schlingensief gemacht hat. Und damit meine ich nicht nur die Ästhetik, sondern ich meine auch diese Art von Humor. Wir haben eben gesagt, wir haben so unschuldige Zeiten da in den 90er Jahren. Gewisserweise stimmt das auch für den Humor. Man hat sich da alles Mögliche mal getraut, weil es um gar nicht so viel ging vielleicht. Man hat wirklich mal rumversucht. Ich erlebe heute eher in der Gegenwartskunst so entweder eine Hyperironisierung, die aber auch vollkommen aseptisch ist, oder ich erlebe eine heilige Ernsthaftigkeit, die eigentlich sagt, das muss also mindestens immer großer deutscher Gedenktag sein, wenn irgendeine Aktion stattfindet. Also etwas, was Schlingensief nie wollte. Er hat ja genau solche Konsensdiskurse immer radikal torpediert. Schon die Titel sind Provokationen, United Trash, Ausländer raus, dann ein Stück zu machen, Hamlet mit Neonazis, all solche Dinge. Man kann sagen, er machte das auch zu einer Zeit, wo zumindest der Rechtsruck noch nicht so bedeutsam war wie heute, obwohl er ja in Österreich sehr viel früher eingesetzt hat und Schlingensief sich da drauf gesetzt hat, so dass man auf jeden Fall dort so eine Sphäre erleben kann, in der man sich einfach mal alles traut zu machen, zu sagen und so und nicht jetzt, also man weiß um die deutsche koloniale Geschichte, aber man holt sich jetzt nicht noch drei Experten aus dem Pro-Seminar mit rein, die jetzt erstmal sagen, wie können wir sensibilisiert mit dem Kolonialismus in dem Film umgehen, sondern wir lassen da einfach mal Kitten Natividad hysterisch rumschreien.
Naja, also genau, und das andere, ich sag mal so, die so in den 90ern, da ist ja dann auch diese Dogma-Filmbewegung da aus Nordeuropa. Das ist aber was anderes. Also wenn man sich die Filme anguckt, die sind dann tatsächlich, also ich sag mal, es sind in Anführungszeichen echte Kinofilme. Also das ist ja richtig. Also wenn man da drinnen sitzt und sich das anguckt, gut, die Kamera, die muss natürlich wackeln, damit jeder weiß, alles klar, das ist jetzt hier eine Handkamera und so weiter. Aber das ist, diese Art von Film ist dann schon wieder was anderes. Also ich würde eher so denken, wie wenn sich ein, ich will nicht sagen, ein Ingenieur sich der Sache widmet, also der Ingenieur hat erkannt, alles klar, so funktioniert Amateurfilm und macht das dann eben mit Riesenbudget und so weiter und macht sozusagen eine Art künstliche Amateurhaftigkeit. Oder kann man das so sagen?
Ja, bei Dogma hat man ja eben ein Manifest, man hat eine Gebrauchsanweisung entwickelt, man hat sich in allen Filmen nie ganz dran gehalten, aber doch so ziemlich, und man wollte ein Filmemachen erst einmal durchexerzieren. Man hatte ein Konzept entworfen und gesagt, so machen wir das jetzt einmal, um eine andere Ästhetik herzustellen. Das ist eine Bewegung von verschiedenen Filmkünstlern, die sagen, wir wollen dort eine Schule begründen. Das ist hat etwas vielleicht von Ingenieurswesen. Es hat auf jeden Fall etwas von einer sehr konzertierten Aktion, mit der man jetzt etwas ganz bewusst zur Ästhetik des Kinos beitragen will oder die Ästhetik des Kinos in diese oder jene Richtung verschieben will, auch mit konkreten Zielen, auch unterfüttert eben mit klaren Aussagen, warum jetzt eben künstliches Licht, warum kein künstliches Licht mehr, diese Fragen stellen sich da. Bei Schlingensief haben wir eher Konglomerate. Wir haben eben hier so eine Remix- und Sample-Kultur. Also Reinhard Götz, der sich ja mit Techno beschäftigt hat, ist auch eigentlich jemand, der sehr viel samplet, der auch seine Bezüge hat, bis hin zu Hölderlin, aber der zugleich dann eben die vibrierenden Beats aus den Berliner Clubs mit aufnimmt und das selber so arrangiert dann in seinen Texten, dass man es in gewisser Weise mit einem Autor zu tun hat, der auch DJ ist. Und gewisserweise ist das auch eher eine DJ-Kultur, die Schlingensief da aufnimmt. Auch diese Drehbühnen, auf die er immer zurückgreift, man könnte die auch sich mal als Schallplattenteller vorstellen, die sich da drehen. Und deswegen ist das was anderes. Und es ist auch sehr idiosynkratisch insofern, als Schlingensief ja in gewisser Weise, weil wir ja auch fragen, wo sind wir da heute, wie prägt uns Schlingensief heute, so ein Schlingensief kann ja keine Schule hervorbringen. Er kann für den einen oder anderen in dieser oder jener Hinsicht Vorbild sein, aber man kann ja nicht lernen, so macht man jetzt eben Film, während ich mir jetzt durchaus vorstellen könnte, wie man in einem Seminar das Dogma-Manifest erklärt und dann praktische Tipps gibt, wie man das dann jetzt anwendet, möchte man sich daran halten.
Ja, das, ja genau, also das Dumme ist halt, dass der so jung gestorben ist, sodass wir jetzt gar nicht mehr so beobachten können. Es gibt ja so eine, also kann man ja gerade bei älteren Künstlern so die Verwaltung des Werkes und so weiter, wo dann wahrscheinlich dann aus Gründen der Kraft oder so weiter, man macht dann nur noch so tatsächlich eben Verwaltung. Man wird dann nochmal von der Zeitung gefragt zu runden Geburtstagen und so weiter. Und ab und zu gibt es dann nochmal irgendwelche Themen, wo man dann nochmal was sagen soll. Aber das ist ja ihm nicht möglich gewesen, kann vielleicht doch sagen, erspart. Und wenn man jetzt so auf die, das Einzige, was ich so beobachte, das ist halt diese Filmgalerie, die so seine Werke so rausgibt, also was sich noch auffinden lässt. Und ansonsten noch das Operndorf, aber das ist ja das Operndorf da in Afrika, in Burkina Faso, das ist für uns Europäer in dem Sinne unsichtbar. Ja. Da gibt es ab und zu mal werden Künstler dorthin eingeladen, die machen dann mit den Leuten dort vor Ort, aber für uns soll es eigentlich auch unsichtbar sein, weil das für die Leute dort unten gedacht ist und nicht für uns Europäer, dass wir dort irgendwie und uns zeigen und dann total beeindruckt sind. Aber genau, also diese, wie soll ich sagen, also wie nennt man das, Kanonisierung oder so, ne? Kann man es vielleicht nennen. Das gibt es nicht. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit, diese Filme und überhaupt auch diese Theaterstücke, das darf man sich ja, wenn wir jetzt sagen Amateur, dann kann man sich das ja nicht so vorstellen, dass da tatsächlich, was weiß ich, jetzt hier, wie bei mir jetzt hier in unserem Haus, die Nachbarn tun sich zusammen und wir gehen runter auf die Straße und drehen da einen Film. Sondern das sind ja tatsächlich, also zumindest dann bei den späteren Werken dann, das sind ja echte Profis dann, also ja, auch hinter der Kamera, ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie in dem Sinne amateurhaft gemacht, dass es nicht professionell, also es ist ernst gemeint. Und das ist was ich auch beobachtet habe, dass bei all dem, was irgendwie da stattgefunden hat, also wo ich da reingeguckt habe, das ist mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verfolgt. Also das war jetzt nicht so, ich habe jetzt mal gelesen, Kindergeburtstag. Also so würde ich es eben definitiv nicht beschreiben, sondern das ist, also... Nee.
Schlingensief hat ja auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Schauspieler am Set sich möglichst lange aufhalten, dass man dort Zeit gemeinsam verbringt, 1, 2, 3 Wochen, am liebsten abgeschottet von der Außenwelt. Er wollte schon etwas mit den Schauspielern zusammen erarbeiten und du hast es auf das Kettensägenmassaker, das Deutsche, schon angesprochen. Das hat was auch sehr mit einer Form des Filmemachens zu tun, die an das Theater sehr erinnert. Da hat man auch erstmal so einen Ensemble-Charakter, das gibt es bei Schlingensief auch. Nicht ein ganz festes Ensemble, aber es tauchen doch einige Gesichter immer und immer wieder auf, vor und hinter der Kamera. Und man hat eben so eine Phase, dass man gemeinsam probt, er probt etwas, er arbeitet gemeinsam, wenngleich es mitunter ein Drehbuch oder so gibt. Und es gibt auch eine künstlerische Vision und es gibt auch einen Regisseur, der durchaus sich Autorität verschaffen kann. Aber dennoch kommt sehr viel dann im Team gemeinsam, was da dann auf der Leinwand am Ende zu sehen ist. Und das erinnert sehr stark ans Theater, also der zweite große Ort, wo Schlingensief dann zu Hause war. Und ich glaube auch, dass man das überhaupt nicht als amateurhaft und auch nicht als Kindergeburtstag, das tut auch so, als sei das Infantile, das Kindliche, das es in diesen Filmen gibt, auch das Staunen, diese ungeheure Naivität auch und dieser beherzte Zugriff, auch wenn man es gar nicht so genau weiß, als sei das grundsätzlich kindisch, als sei das etwas, was, naja, noch nicht so würdig ist und ihm fehlt noch die Reife. Ich glaube, dass Schlingensief genau dann gut ist, wenn er noch nicht reif ist. Und das wurde er ja dann auch kaum. Also man könnte sagen, bei Burkina Faso oder so ging es schon ein bisschen in eine andere Richtung dann nochmal. Also da ging es auch schon um eine ganz klare Sache, ich muss jetzt hier helfen, ich will jetzt da irgendetwas Gutes tun. Davon sind ja die früheren Werke noch weit, weit entfernt. Ich glaube, in dieser Phase auf jeden Fall, in der Schlingensief noch eben diese Dinge alle so ausprobiert, haben wir es mit einem, wenn man so möchte, dann aber sehr ernsthaften Kindergeburtstag zu tun. Denn er spricht ja all die großen Probleme an und er konfrontiert uns auch immer mit unseren Gewissheiten, ja sowas macht man eigentlich nicht, so sagt man das nicht und das beim deutschen Kettensägenmassaker ist es ja eben so, dass er als einer der allerersten Künstler meines Erachtens überhaupt in Deutschland, außer eben ein paar DDR-Schriftsteller, du hast eben Heiner Müller erwähnt oder so, erkannt hat, was eigentlich da mit der Wiedervereinigung läuft, dass es also eine große Landnahme ist, die da auch stattfindet von Seiten des Westens und dass er dann eben einen Film macht, dessen Untertitel lautet Sie kamen als Freunde und wurden zu Wurst. Das ist eine schöne Provokation, zeugt aber von auch einer enormen Hellsichtigkeit, dass Schlingensief schon ahnte, in welche Richtung das gehen wird, dass er nicht also in diesen Freudentaumel einfach da eingestiegen ist, sonst hätte er ja so einen bunten Deutschlandfilm machen können. Das tat er nicht.
Ja, also zur Entstehungsgeschichte von dem Film, der ist so im Grenzgebiet gedreht worden, also zwischen Plauen im Vogtland und Hof, ne, also Hofer Filmtage auf der einen Seite und auf sozusagen so in 30 Kilometer Entfernung Plauen. Und die haben selber, also die haben im Osten gewohnt, also während der Dreharbeiten. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da, sag ich mal, so diese Stimmung eben da aufgenommen wurde. Und es ist tatsächlich, also damals Also ich habe den Film geguckt, da war ich 18, da habe ich das noch gar nicht so gesehen. Und jetzt habe ich den nochmal geguckt, also zwischendrin schon auch nochmal, aber jetzt nochmal sozusagen nochmal richtig mit diesem 30 Jahre Wende, Auge. Und dann kommt dir das alles irgendwie so vor, sagt, ja genau, so kann man es sagen. Also mit diesem, also das geht ja irgendwie los mit so einer Tafel, was weiß ich glaube irgendwie was, irgendwie so und so viele Millionen Ostdeutsche sind in den Westen gegangen und 5% sind nie angekommen. So, und dann stellt sich die Frage, also wo sind die geblieben? Sie sind verwurstet worden, ja. Und da gibt es ja also alle möglichen Schicksale, ist ja alles dokumentiert, was da passiert ist mit den Leuten. Und ich sag mal, ich war zur Wendezeit, war ich 11 Jahre. Also so wie mein mittlerer, ne, der ist jetzt 10. So. Und wenn ich mir überlege, also da ist sozusagen, das war eine Zeit unglaublicher Freiheit, weil die Erwachsenen waren weg, mit sich selbst beschäftigt und also es war alles im Umbruch. Und wir konnten im Grunde genommen tun und lassen, was wir wollen. Also, und ich glaube, so ein bisschen spiegelt sich das auch in diesem Film. Also diese Wahnsinns-Autofahrten dort, wo man denkt, um Gottes Willen, also dass das noch gut geht, aber es geht gut. Also, und die Krönung, also die stärkste, für mich, also beeindruckendste Szene ist, wo die eine, also die Frau wird natürlich vom Mercedes überfahren, ist also quasi, also ab der Hüfte abwärts nicht mehr Existenz, ein einziger Matschhaufen und sie singt noch, die Gedanken sind frei.
Ja.
Und da dachte ich genauso. Also
Ja.
und oft denke ich an diese Szene, dass die, und da muss man aber erstmal drauf kommen, ne? Und ich glaube,
Ja.
das ist so ein Ding, so ganz ohne Vorbereitung, und das meine ich eben mit Ernsthaftigkeit, so ganz aus der Hüfte, also sowas holt man vielleicht einmal in seinem Leben irgendwie aus der Hüfte raus und dann war's das, ne? Also man kann sich nicht darauf verlassen. Und ich glaube, das ist, da muss man schon vorbereitet sein, sage ich mal, ne? Und all die Leute, die da drumherum sind, mit Alfred Edel als professioneller Schauspieler, wenn man so mal so alte Filmausschnitte von ihm sieht, wie er so spricht, und so weiter. Und dann aber noch irgendein ehemaliger Oberstaatsanwalt, der dort mit der Kettensäge dann durch
Durch
die,
Gutbrot, ja.
genau, das ist auch ein, der ist Filmkritiker dann später gewesen, den habe ich auch mal kennengelernt, eigentlich auch ein ganz, ganz toller Mensch. Das ist, glaube ich, schon, also was ich bemerkenswert finde, eigentlich aus dieser Mischung von Amateur, also tatsächlich Leuten, die quasi tagsüber was anderes machen und dann abends drehen sie halt einen Film. Und in Anführungszeichen echten Schauspielern. Und das ist was, habe ich jetzt keine Ahnung, ob es das in der Art und Weise vorher sag ich mal, auch schon gegeben hat oder ob das so eine Spezialität ist, die bei uns jetzt in Form von Bürgerbühnen und was weiß ich alles da, sag ich mal, an den Theatern angekommen ist. Da kenne ich mich zu wenig aus. Also ob das etwas ist, was man in Anführungszeichen dem Schlingensief zu verdanken hat, diese Mischung, ne? Also aus, wir probieren hier was aus, aber wir haben noch sozusagen professionelle Leute, die sich mit der Materie auskennen. Also wie funktioniert jetzt hier Filmdrehen, ja?
Das hat es immer mal wieder gegeben. Auch Werner Herzog hat mit Laien mitunter gearbeitet. Zum Beispiel mit dem Bruno S., der kein Schauspieler war, aber dann sogar Protagonist in Herzog-Filmen wurde. Auch Edgar Reitz hat meines Wissens zum Teil mit Amateuren gearbeitet oder mit Laienschauspielern und dann mit professionellen Schauspielern. Das gibt es mitunter schon. Ich weiß nicht, ob man da eine Verbindung sehen kann. Ich glaube, was Schlingensief interessiert hat, war, ob das für den Moment dann funktioniert bei jemand. Und das ist ja oft beim Film viel entscheidender. Man kann sicherlich schwieriger arbeiten, wenn man irgendwie verlässlich jeden Abend die gleiche Qualität haben muss in der Produktion. Aber wenn man einfach mal sagt, es reicht, wenn die 2 Minuten glücken und sie kommen dann in den Film, dann ist das durchaus mal möglich. Ich glaube, dass Schlingensief ja auch nicht ein Schauspielerverständnis hatte, das auf Innerlichkeit aus war. Das ist etwas, er hat das mal gesagt, dass er sehr viel Comics gelesen hat und das Comichafte eigentlich auch mit in den Film geholt hat. Das ist zugleich aber auch eine Avantgarde-Praxis, die man beobachten kann bei Brecht oder bei anderen großen Theatermachern, die sagen, wir wollen jetzt nicht mehr die Innerlichkeit, wir wollen nicht, dass der Schauspieler mitleidet, mitfühlt, mitlacht, mitweint, sondern wir wollen eigentlich Verhältnisse auf die Bühne bringen oder wir wollen nur Affekte ausstellen. Und das ist etwas, auch wenn er weit von Brecht entfernt ist, was Schlingen sie hier durchaus macht. Das sind ja keine Figuren, in die wir uns hineinversetzen. Deswegen ist auch diese Brutalität, die diese Filme haben, nicht in irgendeiner Weise für uns dramatisch sich anzusehen. Du hast jetzt gerade diese berühmte Szene da geschildert. Eigentlich ist das ja ein furchtbares Bild, aber es ist so urkomisch eben, weil es diesen Trash-Charakter hat und weil wir es hier nicht mit einer tiefen Psyche zu tun haben. Wir müssten uns jetzt vorstellen, wir würden so einen Hollywood-Film mit Meryl Streep sehen und die würde plötzlich von einem Mercedes überfahren werden und würde da halbtot rumliegen und noch schreien. Dann würden wir sagen, Gott, wie furchtbar, es hat mir das Herz zerrissen. Das passiert ja bei einem Schlingen sie Film nicht. Also es hat eben das Comichafte und das braucht dann aber auch ein anderes Spiel. Also er kann Schauspieler, die jetzt ganz tief fühlen, heute wäre das vielleicht jemand wie Lars Eidinger. So jemand kann Schlingensief überhaupt nicht für das brauchen, was er da macht. Udo Kier spielt immer ein bisschen Udo Kier. Irm Hermann spricht ja ohnehin sehr eigenartig immer, egal in welchen Filmen sie vorkommt. Und das ist ja sehr stark dann auch von Fassbinder nochmal rausgestellt worden, dieses uneigentliche Sprechen. All das braucht Schlingensief. Und deswegen kann er dann auch auf Leute zurückgreifen, die nicht professionelle Schauspieler sind, die aber genau den richtigen Ton gerade mit reinbringen.
Ah, das ist interessant, also dass du das so ansprichst mit dem Verinnerlichten und so weiter. Das kann ich mir jetzt auch schlechterdings irgendwie vorstellen, dass man tatsächlich so eine Figur oder so eine Art von Schauspiel wie eben den Lars Eidinger, der es tatsächlich, also der so eine Präsenz da irgendwie hat. Auf der anderen Seite, gerade wenn man jetzt sich anguckt, Gott, wie heißt der Film? Ich wechsle es immer. War das 100 Jahre oder war das 1000 Jahre Adolf Hitler in dem 100 Jahre 100 CDU? Jahre. Oder 100 Jahre CDU Jahre. Und 1000 Jahre Adolf Hitler oder irgendwie sowas. Ja. Wo der Udo Kier da, also ist alles schwarz-weiß und der Udo Kier spielt dann also immer die Kamera rein und so weiter. Und man merkt aber in dem Film, also sie spielen das jetzt hier und man hat immer so das Gefühl, dass, also klar, der Udo Kier, der versucht sozusagen dort so, ich bin ein Filmstar, ja, und spielt das aber auch auf eine so eigenartige Art und Weise, dass man es ihm nicht übel nimmt, ne? Also, und das finde ich, also, wie man so jemanden wie den Udo Kier eigentlich gebändigt bekommt, das ist für mich sowieso ein Rätsel. Also, gerade wenn man jetzt mal angucken würde, jetzt gab es bei Thaddäus gab es mal so eine Folge, wo eben der Udo Kier zu Gast war, wo der Thaddäus da irgendwie nur noch und der Udo Kier, der hat was ganz anderes erzählt. Also, hat sich irgendeine ausgedachte Geschichte. Und das muss man ja erstmal irgendwie hinkriegen, dass der Udo Kier dann irgendwie sagt: Nee, ich spiele jetzt hier mit. Ne? Also, ich mache das hier, aber so ein bisschen Freiraum musst du mir schon lassen. Ne? Ich möchte schön aussehen. So stelle ich mir das vor. Ne? Also, dass der Udo Kier sagt: Ich möchte schön aussehen und dann mache ich alles mit. Das ist interessant. Und das dann auf die Art und Weise dann mit diesen Laienschauspielern. Also,
aber ich glaube, dass Udo Kier die Extreme mag und ich stelle mir vor, wenn Udo Kier und Thaddäus aufeinandertreffen, dann sind das Welten, das ist halt, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also was das eigentlich ist, also das ist ja, der eine ist ja quasi das Schonerdeckchen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und der andere ist so ein Enfant terrible, der die Extreme liebt, der mit allen zusammengearbeitet hat und mit vielen, darauf ist er sicherlich auch ein bisschen stolz geschlafen hat, dass er, glaube ich, da mit jemand zusammenkommt. Über was sollen die eigentlich sprechen? Was verbindet die? Die kommen ja von zwei verschiedenen Welten. Und was Udo Kier immer gereizt hat, waren ja Regisseure, die in irgendeiner Weise radikal waren. Ob das jetzt ein Andy Warhol ist oder ein Lars von Trier.
Ja.
Da kommen ja auch zwei Enfants terribles aufeinander oder dann jetzt auch bei Schlingensief. Und dann, glaube ich, ist Udo Kier doch auch bei aller Ekstase, die er so hat und bei allem, was er an Grenzüberschreitungen so liebt, sicherlich auch sehr, sehr professionell, dass er schon auch einfach abliefern kann und sicherlich nicht sich mit Neurosen lange rumschlägt und sagt, jetzt müssen wir mal lange unterbrechen, ich muss mich erstmal nochmal selbst suchen und finden gehen. Ich glaube, dass man mit Udo Kier da ganz professionell arbeiten kann. Und das funktioniert dann wiederum sehr, aber ich glaube auch, wie du das angesprochen hast, dass man eben dann auch sagt, die sollen jetzt mal machen, die bekommen einen Freiraum. Das gilt ja nicht nur für Udo Kier, auch Tilda Swinton war ja mal eine Lebensgefährtin eine Zeit lang von Schlingensief. Auch sie konnte dann einmal ausagieren vor der Kamera, was sie immer mal tun wollte. Also das hat Schlingensief, glaube ich, schon sehr geschätzt, dass diese großen Schauspieler auch etwas mit reinbringen, was er gar nicht so ins Drehbuch schreiben kann, sondern er sah schon auch, dass diese Schauspieler selbst ein bisschen den Film mitgestalten. Und deswegen hat er auf solche charismatischen Köpfe gesetzt, die ja auch dafür sorgen, dass eine sehr große Zentrierung auf sie ist. Also das ist auch etwas, wenn man jetzt einen Udo Kier hat, dann hat man auch selbstverständlich sehr stark den permanenten Blick auf einen Mann, der Udo Kier ist. Wir sehen immer, wenn wir Udo Kier sehen im Kino, auch Udo Kier. Wir sehen nie einfach nur eine Rolle. Und das muss man natürlich mit in Kauf nehmen. Und das hat aber Schlingensief gern getan. Also er hat ganz bewusst auf Schauspieler mit einem großen Wiedererkennungswert gesetzt. Peter Kern, auch Fassbinder-Schauspieler, erkennt man sofort. Die können auch schauspielen, die können sich auch in Rollen begeben. Aber dennoch bleibt immer etwas von der Rolle ihres Lebens, die sie nun einmal gespielt haben oder immer noch spielen, da auf der Leinwand sichtbar. Und das ist auch etwas, was den Film wieder davon wegrückt, dass man ihn identifikatorisch schauen kann. Man kann eben nicht, wenn Udo Kier Hitler spielt, in irgendeiner Weise sich selbst befragen, wie stehe ich jetzt gerade zu Hitler? Ist da auch ein kleiner böser Hitler in mir oder so? Das sind Fragen, die sie stellen sich identifikatorisch überhaupt nicht. Muss ich mit jemandem Mitleid haben im Führerbunker? Das waren ja so die Fragen, die aufkamen, als Bruno Ganz Hitler spielte, weil der die Rolle im wahrsten Sinne des Wortes verkörperte und eben sehr viel Charisma da reinbrachte in die Rolle. Das setzt natürlich bei Schlingensief gar nicht ein. Ich würde aber fast behaupten, dass Schlingensief mit seinem Hitlerfilm viel näher dran ist als Bruno Ganz in dem Untergang.
Ja, und gerade nochmal, weil wir Irm Hermann angesprochen haben, die hat ja die ist mal so gefragt worden im Sinne von, wie sind Sie dazu gekommen, Filmschauspielerin zu werden? Und da hat sie irgendwie so berichtet, im Sinne von, ich bin da halt über die Straße gegangen, bin angesprochen worden und ich konnte mir nichts darunter vorstellen, habe ich mitgemacht. Und da bin ich dabei geblieben. Also kurz überspitzt zusammen. Und so ähnlich war das bei mir, als ich mit dem Schlingensief mal zusammengekommen bin. Also das weiß ich noch wie heute.
Ja,
also,
erzähl doch mal bitte, wie kommt man als junger Mann dazu?
Das war ganz einfach. Also was ist ganz einfach? Es war... wie bin ich da zu dem gekommen? Also das Dumme ist, es ist jetzt schon 20 Jahre und noch länger her. Ich versuche mal zu rekonstruieren. Also da kam diese Partei, Chance 2000, und damals gab es noch richtig lineares Fernsehen. Und da ist bin ich irgendwie durchs Fernsehen auf ihn aufmerksam geworden. Und da hatte ich meine Theaterphase, so rum, jetzt weiß ich es. Ich bin regelmäßig ans Theater gegangen und hatte mir... durch einen simplen Trick, ich habe einfach hinten, wie man es klassisch macht, am Bühnenausgang gewartet, wo die Schauspieler rauskommen, und habe mich dann einfach drangehangen. Also wohlgemerkt, ich war in der Abiturphase, ne? Also 98, 99, also ging das so aufs Abitur los. Und bin dann so ein Schauspieler so geraten, und dann hatte ich auch mit Zeitungsleuten zu tun. Und wie sich's, fügte, hatte der Kulturredakteur hatte Verbindung nach Berlin, und ich hatte mir dann irgendwie einen Kontakt gebastelt zu dieser Wahlkampfgeschichte und bin dann nach Berlin gekommen an den Wahlkampfzirkus. Also das war ein richtig echter Zirkus, der Zirkus Sperlich, den gibt's heute noch. Das war ein richtig echter Zirkus, und weil ich von so weit her gereist worden bin sozusagen, war ich noch in diesem Zirkus, gab's wie so eine Art Ehrenloge, muss man sich vorstellen. Und da saß ich nun, ja. Und dann kam der Schlingensief eben vorbei, hat mir die Hand geschüttelt und so weiter und so fort. Und ich wusste nichts. Also ich wusste nur, ich bin jetzt dort an dem Prater der Volksbühne, und ich wusste weder, wie ich nach Hause komme, noch sonst irgendwann. Haben mir so gedacht, pff, mein Gott, Geld hast du. Also das heißt, Züge fahren auch. Also wie man halt so jugendlich, unendlich so in seiner Vorstellung so ist. Und so war ich dann dort. Und genau, und dann genau, da bin ich noch später nochmal nach Berlin und dann hatte der Schlingensief einen Termin in Hof gehabt und da habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, hier, der Schlingensief, der ist in Hof drüben, das ist wie gesagt 30 Kilometer entfernt, wir müssen jetzt unbedingt dahin. Ja? Und meine Mutter hat sich breitschlagen lassen, dann sind wir darüber gefahren und der war ganz freundlich gewesen und waren in so einer Pizzeria, da haben wir uns getroffen, genau, und in Hof hat er irgendeinen Termin gehabt und dann war noch in Bayreuth am Theater, war auch noch so eine Wahlkampfveranstaltung. Und ich wollte da auch unbedingt mit hin, hatte am nächsten Tag aber Schule gehabt und so weiter. Und da hat er gesagt, pass auf, hier, das ist der Micha, der ist Anwalt, der wohnt nicht weit von euch entfernt, der bringt den Frank nach Hause. Hat er meiner Mutter versprochen. Meine Mutter hat gesagt, ja, alles klar. Gibt es noch ein Foto, ein Foto, Bild mit Mutter, da ist der Schlingensief drauf. Ich und meine Mutter. Da gibt es noch richtig ein Foto davon. Und genau, so haben wir da so den, also das war Wahnsinn. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn ich mir das, also wenn mich meine Kinder heute fragen würden, sowas, so ein Unternehmen, ja, ich würde es nicht erlauben, ne? Und meine Mutter hat's erlaubt, mehr oder weniger. Und das war, ja, und so bin ich dann an den dran gekommen. Und auch in dem Sinne auch kleben geblieben. Und irgendwann habe ich dann mal, als wir dann in Berlin wieder mal waren, also so zwei, drei Berlin-Termine, das war diese Zeit, was ich vorhin gesagt habe, wo der Reinhard Götz dann saß und der Schlingensief gegenüber und der Hegemann, wo ich dann zu ihm gesagt habe, pass mal auf, Christoph, ich verstehe nahezu nichts von dem, was wir hier machen. Ne? Und er sagt, das siehst du, ich auch nicht. Ist doch wunderbar. Wir machen das jetzt einfach und wir gucken mal, wie weit, wo wir rauskommen. Und das war, also da, das war für den Hegemann war das zum gewissen Grad gewöhnt. Für den Hegemann, der war total, ich will nicht sagen aufgeregt, aber der hat immer so aus dem Hintergrund gesagt, also so weit können wir gehen und ab dem, da wird's gefährlich. Und der Coolbrot als sag ich mal, Kenner der ganzen, sag ich mal, Gesetze und so weiter, also der wusste, wie läuft das so. Der hat dann auch, gerade weil es um Parteien ging, dann immer gesagt, also pass mal auf, hier wird's gefährlich, ne? Hier verlassen wir so ein bisschen den Pfad der Legalität. Mhm. Und also die Leute im Hintergrund, die haben schon sehr danach geguckt, dass es da mit rechten Dingen zugeht. Aber so an sich, das war so richtig reingestolpert. Also so, wie man sich das, keine Ahnung, also eigentlich wie aus einem schlechten Film. Ne? Also du wirst anrufen, hast so eine Idee und machst dann irgendwie und hast dann, also aus dieser Zeit, das ist halt, das war, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil es damit zusammenhängt, weil ich da gerade so 18, Abitur, wo man sowieso aufgeregt ist und auch innerlich so mit wachen Augen da irgendwie, dass das, sag ich mal, so einen Effekt hatte. Und ich sag mal so, wie alt war denn der Schlingensief da gewesen? Paar 30, 35 oder sowas. Also der war ja sozusagen.
Und du hast dann dort mitgemacht in bei Aktionen oder was hast du konkret dann
genau,
dort gemacht?
Genau, also was habe ich, also klar, das ganze bürokratisch, ich habe Unterstützungsunterschriften gesammelt und also es hieß ja, wähle dich selbst. Und das habe ich halt gemacht. Also genau das. Ja. Also und Wahlplakate und was man halt so macht. Ich war auf Wahlveranstaltungen eingeladen und das war ja der Wahnsinn. Dann hat das, also die Leute haben das ja dann ernst genommen. Also die haben ja dann wirklich gesagt, ah, okay, der Frank, das ist der Kandidat. Also und da haben wir jetzt hier so ein Wahlpanel und den befragen wir jetzt. Und wo ich dann auch so gesagt habe, also Leute, ernsthaft, er fragt jetzt doch nicht ernsthaft einen 18-jährigen oder 18-jährigen Schüler, wie irgendwo, woher soll ich das wissen? Ne? Also was soll das? Ne? Also wenn ihr das ernst nehmt, nehmt euch noch selber ernst, so nach dem Motto. Ne? Das war so diese, also wie kommt man aus so einer Wahnsinnsnummer raus? Ne? Also und das ist so ein bisschen, wenn man jetzt heute angucken würde, den Sonneborn, ne?
Ja.
Der ist ja auch in diese Ernsthaftigkeitsfalle reingetappt. Und der hat dann gesagt, okay, dann spielen wir jetzt das Spiel mit und er spielt es ja also tatsächlich mit. Also er arbeitet ja ernsthaft dort am Europäischen Parlament mit und so weiter. Das, so weit haben wir es ja gar nicht getrieben. Aber das war so ein bisschen so dieses auf der einen Seite ernst nehmen, was im Grundgesetz steht. Also jeder ist wählbar. Und wenn du niemanden hast, dann wähl dich selbst. Ne? Und auf der anderen Seite eben auch dieses ganze, sag ich mal, Medien und so weiter, was wir heute beobachten können, ne, wo dann irgendwie wieder wo schon gar nicht mehr reflektiert wird darüber, wem stellt man welche Fragen, sondern das wird einfach so, wir müssen irgendwie, keine Ahnung, warum das so ist, wir müssen Texte produzieren und deswegen musst du jetzt hier mitspielen. Also das ist schon, das ist also gerade in der Zeit, war das ein einziger Wahnsinn. Aber ich habe da jetzt nie so richtig tief abgetaucht und habe mich dort im Sinne von, also da gab es auch Groupies richtig, also alles, was man sich so richtig vorstellen kann, also die da sozusagen einmal Hände schütteln mit Christoph und dann nie wieder Hände waschen, so nach dem Motto, ist jetzt vielleicht auch gefährlich, das in diesen Zeiten zu sagen, aber das gab es eben auch und da habe ich mich aber echt konsequent ferngehalten davon, also das wollte ich nicht so kleben bleiben, sondern so aus, sag ich mal, zweiter Reihe, dritter Reihe von Ferne beobachten und ab und zu mal so reingehen, wenn es tatsächlich, also um mal drinnen gewesen zu sein und um zu sehen, wie sieht das da drinnen aus, ne? Also wie tickt der? Und der ist wirklich, also so vom, wenn man privat mit ihm zu tun hatte, war der richtig wie ein, meine Mutter sagt immer, der war wie so ein großes Kind und das, da kommt vielleicht auch dieses Missverständnis mit diesem Kindergeburtstag her. Mhm. Weil der war immer so positiv und hat gesagt, mach, ne, und guck, aber immer so, dir wird nichts passieren, ne? Also du kannst dir sicher sein, dass das nichts Schlimmes passieren kann. Und das ist was, ich mache jetzt, habe jetzt gerade so ein Projekt, wo wir Hörspiel machen. Wir wissen alle nicht, wie Hörspiel geht, ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, also komm, wir probieren das mal aus, was soll passieren, ne? Ist alles digital. Das Einzige, was verschwindet, ist unsere Lebenszeit. Und da kann ich mir Schlechteres vorstellen, was man irgendwie, sage ich mal, machen kann. Und ich glaube, das ist so, dass, wenn man, ja, also das ist ein Teil von dem, was, wo ich sage, das ist offensichtlich zurückzuführen auf den Schlingensief, dass er sagt, mach es, aber nicht in so einer komischen Christian Lindner-Art, so nach dem Motto, wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du eben selbst von schuld, dass du, ne, dass du, sondern dann ist es auch okay, ne? Also das, also du bist nicht gezwungen, da irgendwie ein Hörspiel zu machen, ne? Du kannst dich jetzt auch irgendwie, musst es nicht machen, ne? Aber wenn du Lust dazu hast, dann kannst du es machen. Und das ist vielleicht etwas, ich bin da letztens mit jemandem über einen Begriff, ich will nicht sagen, aneinander geraten, aber da ging es genau darum, um dieses, ich nenne das Selbstermächtigung.
Ja, ich wollte diesen Begriff gerade in den Raum stellen, ja.
Ja, der ist aber gefährlich. Weil es eben dieses, also es gibt offensichtlich so ein neoliberales Empowerment, was dem irgendwie, also was das gerade so fordert, also was so in Richtung Selbstoptimierung und so weiter geht.
Das stimmt, also auch der Begriff Empowerment, der taucht jetzt auch in jedem zweiten Management-Seminar auf. Der kommt ja eigentlich aus der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und bei Selbstermächtigung kann man das selbstverständlich auch erkennen. Oder es gibt diverse Begriffe eben, die mit selbst operieren. Aber am Ende kann man sich ja doch dann nur fragen, soll man stattdessen in die absolute Passivität, also auch das ist ja so eine Theorie, die immer mal wieder auftaucht, dass man jetzt nichts tut, um dann nicht mehr vereinnahmt werden zu können von einem neoliberalen Regime. Allerdings wäre ich auch sehr dafür eine Differenzierung, würde sagen, eine solche Form der Selbstermächtigung, wie sie bei Schlingensief stattfindet, ist ja eine, die zwar partizipativ ist, die sicherlich einen jeden in irgendeiner Weise beteiligen will, aber nicht in der Form, dass es darum geht, jetzt auszubeuten und diese Ausbeutung auch noch als du willst es ja so hinzustellen, sondern es geht ja tatsächlich darum, Potenziale in einem freizusetzen, die einen selbst in eine Freiheit, in eine Kreativität oder in eine künstlerische Praxis führen, die ja eben dann ein kritisches Bewusstsein auch entwickelt gegenüber zum Beispiel einem neoliberalen Paradigma. Und das ist erst einmal grundsätzlich das, was Künstler tun. Sie sagen, ich, also alle Künstler der Neuzeit, Albrecht Dürer ist so einer der ersten, der ich sage, der macht dann AD, der macht auch sein Der macht sein Markenzeichen gleich dann auch, was auf jedem Gemälde dann angebracht ist. Und wir haben dann eigentlich lauter Künstler, die ich sagen, das geht dann bis hin zu einem Geniekult oder geht über zur Romantik, geht dann in Avantgarde-Praxis. Wir haben immer dann Künstler, die ich sagen, weil wir uns selbst als Autoritäten setzen. Zugleich sind aber diese Ichs sind ja welche, die widerständig gegenüber einer systemischen Vereinnahmung sein können. Also wer nicht mehr in der Lage sein will, ich zu sagen, der ist ja am Ende der, der viel besser anpassungsfähig ist, der viel eher regiert werden kann, so wie er es eigentlich nicht möchte. Und Schlingensief zeigt uns eigentlich eine Ich-Haftigkeit, die keineswegs dazu da ist, die Ausbeutung zu fördern des Ich, sondern eine, die hin zu einer Freiheit führt und die auch eben tatsächlich alles versucht, und das ist sicherlich das Probier mal, es kann eigentlich nichts passieren, es ins Spiel aufzuheben und damit auch aufzuheben, also aufzuheben im Hegelschen Sinne, also man kann etwas aufheben, also man kann etwas vom Boden aufheben, man kann ein Gesetz aufheben, indem man es wegmacht, man kann es aber auch aufheben, indem man etwas aufbewahrt, und all das steckt bei Schlingensief drin, wenn er beispielsweise Hitler in seinem Film auftreten lässt oder irgendeinen Bischof in Afrika, Kolonialherren, was auch immer, dann spielt er gerade mit der deutschen Geschichte, mit diesen Symbolen, aber er ermächtigt sich dieser Symbole und ermächtigt sich dadurch sich selbst, um damit dann künstlerisch etwas zu bewirken, aber auch gesellschaftlich etwas zu bewirken, indem er dann eben sagt, wir setzen uns mit dieser Geschichte auseinander. Sie gehört beispielsweise nicht den Tätern, sie gehört aber auch nicht einer Konsenskultur, die sich für Sonntagsreden an Gedenktagen zusammenfindet, sondern wir können mit dieser Geschichte noch ganz anderes machen. Zum Beispiel können wir daraus Kunst produzieren. Jemand, der das auch tut, weil wir auch ein bisschen ja schauen, wer ist da heute noch vielleicht so ein bisschen in den Fußstapfen von Schlingensief oder zumindest in einer Linie zu nennen, wäre sicherlich Jonathan Mese. Mese ist auch jemand, der mit beispielsweise sehr stark nationalsozialistischen Symbolen spielt, sie aufhebt, tatsächlich ein bisschen so die Leinwand in ein Kinderzimmer verwandelt, um dort zu sagen, im Kinderzimmer wird noch gespielt und da sind auch noch die Symbole, auch die schrecklichen unschuldig. Und er ist auch einer, der sich eben einem ganz langweiligen Agitprop-Theater entzieht, der nicht sagt, so, ich möchte jetzt mit meinem Theater auf die schlimme Situation der so und so in so und so hinweisen, sondern ich mache auch Subversion, ich mache Spaß und all das. Also das für mich wäre Mese auf jeden Fall jemand, den man in einer Traditionslinie mit Schlingensief sehen kann.
Das ist interessant, weil an den hatte ich auch gedacht. Bei dem habe ich nur so, der macht ja so, also sein bekanntestes ist ja Diktatur der Kunst.
Ja.
Und sozusagen alles ist Kunst und die Kunst also vernichtet sozusagen alle Unterschiede und also alles geht in Kunst unter sozusagen und so würde ich es jetzt mal so grob zusammenfassen, das stimmt wahrscheinlich alles nur zur Hälfte, aber was bei mir bei dem aber das so auffällt ist, dass er so selber auftaucht, wahrscheinlich zwangsläufig, weil er Maler ist, also es gibt ganz wenig Malkollektive, würde ich jetzt mal frech behaupten, also er kommt als Person da drinne vor und alles guckt ihn an und er guckt sozusagen auch zurück. Und bei dem Schlingensief hatte man, würde ich sagen, da spielt, klar, als Marke Schlingensief kommt er schon irgendwie vor, aber wenn man sich so seine Filme so anguckt, dann wird da ganz stark auch immer gesagt, ja, also wir haben das hier zusammen gemacht. Ne? Also ich bin zwar hier der, also ja, ein ganz alter Begriff für Regisseur ist er Spielführer.
Ja.
Ne? Also so hat er sich das so vorgestellt oder beschreibt er das selber, also was er so macht. Er sagt also, macht mal ungefähr so, ich gucke mir das dann mal an und gucke, ob es funktioniert und macht mal. Ne? Es kann nichts kaputt gehen. Währenddessen bei dem Mese, das ist eben so sehr auf ihn selbst ausgerichtet. Gut, der schleppt da immer noch so seine Mutter mit und so weiter, was aber mehr,
sag ja, ich die mal, Mutter so Brigitte Art gehört mit zur Inszenierung. Wir haben bei Mese eben einen Performance-Künstler und der bringt sich selbst mit ein und wo Mese auftaucht, ist das Kunstwerk schon da. Deswegen gab es ja auch diesen Prozess, als er bei einer Podiumsdiskussion vom Spiegel den Hitlergruß machte, dass er das darf, weil er Künstler ist. Er ist auch dann, also es ist permanente Performance, wenn wenn Mese auftritt. Das ist nochmal was anderes. Also zwar gibt es auch was Performatives bei Schlingensief, bei seinen Aktionen, aber er ist nicht durchweg diese Kunstfigur, während Mese als permanente Kunstfigur erscheint. Das ist jetzt bei Schlingensief nicht durchweg zumindest gegeben. Also es gibt sowohl den Schlingensief, der einfach erzählt, wie sie einen Film gedreht haben, wie sie das so machen, als auch einen, der dann in einer Aktion mit der Flüstertüte rumrennt und dort dann tatsächlich den großen Zampano macht. Aber es gibt da ganz klare Rollen, in die er jeweils schlüpft oder die er zu vertreten hat. Bei Mese ist das anders. Mese ist immer der Künstler Mese, nie was anderes.
Und das ist ja das Interessante. Also das aus der Begegnung mit dem Schlingensief, da war das eigentlich tatsächlich so. Also man wusste nie so richtig, also ist es jetzt sozusagen in Anführungszeichen Kunstfigur, also das kann in jedem Augenblick zu Ende sein und dann hat er eben diese Flüstertüte da gehabt oder hat gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Aber auf der anderen Seite hatte ich so das Gefühl, dass man, also er hat alles um ihn herum auf eine ganz komische Art und Weise ernst genommen. So habe ich zumindest, gerade wenn man über diese Filme wie eben das United Trash, er hat eben die UNO ernst genommen, hat gesagt, okay, was machen die und jetzt und das, was die dort machen, das nehme ich ernst, das wollen die wirklich und das bringe ich jetzt so, wie ich das beobachte. Also mit dieser eben kolonialen Attitüde, also wir kommen jetzt da runter, bauen uns irgendwie Kinderprostitution und was da eigentlich, was, wir sind ja einer im Ort, aber unter uns und so weiter. Und das bringe ich jetzt in den Film auf, die Leinwand. Und auch mit dieser Partei oder sowas, also eine ganz komische Art und Weise, wird das sozusagen ernst genommen. Und ich weiß gar nicht, kann man heute auf die Art und Weise noch einen Film drehen? Wahrscheinlich nicht, weil die Gefahr besteht.
Also in Deutschland dass das, nicht, bei den Förderstrukturen ist das nahezu ausgeschlossen.
Das ist das eine. Und das andere ist, das ist tatsächlich, so ist meine Beobachtung, also kann man jetzt in Social Media beobachten oder so, dass eben aus dieser, sozusagen, ich nehme was ernst, dass dann im Grunde genommen nur noch so eine komische Ironie übrig bleibt, mit der ich zumindest, ja, die ist zwar sicher, weil es Ironie ist, und man kann dann immer sagen, pass mal auf, das ist ja Ironie, ne? Aber auf eine ganz komische Art und Weise dann doch wiederum unernst. Also.
Aber ist es bei Schlingensief wirklich so, dass er durchweg Dinge ernst nimmt, denn zugleich ist er ja der große Spaßmacher auch. Er ist ja immerhin derjenige, der sagt, ich fahre jetzt mit der U-Bahn durch die Gegend, nenne das U3000, spreche dort mit einer Arbeitslosen, lass diese aber befragen von Maria und Margot Hellwig, dem Volksmusikduo. Stört also auch dort, er macht permanent irgendwelche Aktionen, die gerade die Talkshow und auch die Ernsthaftigkeit der Talkshow und auch die versuchte Ernsthaftigkeit des Mediums Fernsehen selbst entlarven und sich darüber lustig machen. Das hat einen ernsten Hintergrund, ganz sicher, aber er ist einer, der durchaus ja versucht, das immer mit Humor zu nehmen, was ich so sympathisch finde. Wir müssen uns jetzt nur mal vorstellen, ein Theaterkünstler wie Milo Rau müsste jetzt dieses Thema Afrika, UNO, Kindesmissbrauch, katholische Kirche und so weiter und deutscher Kolonialismus aufgreifen in einem Theaterstück. Dann würde das eben ein sehr, sehr ernster Abend werden, wie das bei Milo Rau so ist. Und man fragt sich, hätte es nicht auch gereicht, wenn ich mir einfach die Le Monde Diplomatique abonniert hätte, muss ich dafür ins Theater gehen. Bei Schlingensief ist es so, dass er all das, auch diese Tabuthemen, diese unmöglichen, unersprechbaren Themen aufgreift, aber zugleich dann bei aller Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung oder auch der Themen einen großen Spaß schon daraus macht, dass man sagt, ich lasse da mal durch Afrika wie von der Tarantel gestochen Kitten Natividad rumrennen. Ich lasse da Udo Kier grimassierend einen UNO-General spielen. All diese Dinge verweisen ja darauf, dass selbst diese großen ernsten Thema bis hin zu Hitler auch als ein großer Spaß begriffen werden soll. Was nicht bedeutet, dass dadurch alles unernst ist, dass man aber durch diese Überhöhung, die man damit schafft, eben dieses Thema viel greifbarer hat. Ich erlebe eigentlich heute zweierlei. Du hast vollkommen recht, ich muss auch an die sozialen Medien denken, wo wir permanent Witze, ironische produzieren, sobald irgendein Politiker irgendwas sagt, irgendein Ereignis stattfindet. Es gibt also schon da so einen eigenartigen Hang zur Dauerironie, die aber immer dann von der jeweils richtigen Seite kommen muss, sonst bekommt man auch Probleme. Und auf der anderen Seite aber haben wir eine ganz ernst sich nehmende Kunst und Publizistik, die zum Beispiel bei einem Milo Rau anzutreffen ist oder beim Zentrum für politische Schönheit. Also Künstler, die sagen, ich bin jetzt der Politikerersatz, ich weise jetzt darauf hin, Leute, hört her, hier habe ich wieder etwas Schlimmes gefunden, darüber möchte ich euch aufklären. Während jetzt Schlingensief einfach sagt, ja, also mit der Wiedervereinigung, das ist alles ein bisschen merkwürdig, ich mache da jetzt mal einen Trashfilm draus und sag mal, die werden zur Wurst verarbeitet. Man könnte sich eigentlich alle Schlingensief-Filme mal durchsehen und dann überlegen, oder auch die einzelnen Auktionen wie Ausländer raus, wäre undenkbar, glaube ich, heute, dass so etwas in dieser Form gemacht wird, das so böse ist, also böse im besten Sinne, nämlich, dass es uns konfrontiert mit unseren Gewissheiten und mit unserem Geschmäcklerischen, dass wir sagen, naja, also das macht man aber jetzt nicht mit Ausländern. Nein, Schlingensief macht das selbstverständlich so in so einer energischen Weise, um damit bloßzulegen. Doch, das ist genau die Struktur, wie in Deutschland mit Ausländern umgegangen wird. Und dass er da so eine böse Kunst macht, während die andere Kunst so moralisch ist, verlängerter evangelischer Kirchentag, möchte ich sagen, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu dem, was wir heute erleben.
Ja, das ist, weil du gerade sagst, Zentrum für politische Schönheit, Philipp Ruch, der beruft sich ja eben auch auf den Schlingensief. Also ich, keine Ahnung, also ich kann damit jetzt, also ich sehe da drinnen, also tatsächlich, also aus dem, was da gemacht wurde, also da irgendwie kann ich wenig so drin erkennen, dass da tatsächlich, also es ist mir zu schwer, was da gemacht wird. Es ist so hinkonstruiert, so auf ja. den, es ist keine Ahnung. Ich stelle mir vor, wie so, es klingt zwar jetzt blöd, was ich jetzt gleich sagen will, aber wie so Theaterschüler oder sowas oder Theaterstudenten, die was weiß ich, gerade kurz vorm Abschluss des Grundstudiums stehen und sagen, okay, wir haben jetzt schon was verstanden, wir sind sozusagen mindestens einäugig und wir machen jetzt was. So, aber
ich finde, das ist eine sehr präzise Beschreibung.
Aber mit einer Haltung, dass die anderen noch erklären, es gibt so Menschen, die einem was erklären können und wollen, dass man es versteht. Und dann gibt es Menschen, die anderen Leuten was erklären, um darzustellen, dass die anderen nichts wissen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses Zentrum für politische Schönheit, das ist so oberlehrerhaft. Ja, ich glaube, das ist so, also von der...
Und das war ja Schlingensief nie.
Nö.
Also auch noch in den schwersten Sachen, ich bin kein Fan dieses Tagebuchs, das er geführt hat, als er so krebskrank wurde. Das ja. ist, er versucht sich da in eine Linie zu stellen, ja, mit Beuys und auch Wagner, zeige deine Wunde, Parsifal ja. und all diese Dinge. Ich halte das tatsächlich für etwas sehr konstruiert. Ich kann das aus so einer ganz auf so einer persönlichen Ebene nachvollziehen, dass man irgendwie versucht, auf diese Art mit einer solch schrecklichen Krankheit umzugehen. Aber ich halte das jetzt, wenn ich das mal rein so ja. als Kritiker bewerte, also nur auf die Kunst betrachtet und absehe von dem menschlichen Schicksal dahinter, das nicht für besonders gelungen. Ich halte das für eher banal. Da würde ich sagen, ist jetzt ein Krebsbuch wie das von Hildegard Knef, Der geschenkte Gaul, wesentlich interessanter ästhetisch. Nicht der geschenkte Gaul, Entschuldigung, das Urteil von Hildegard Knef, wesentlich interessanter. Aber doch hatte er es begriffen, dann bei seinen Theaterarbeiten Kirche der Angst, also in denen er sich mit dem eigenen Sterben auseinandersetzt, dann ist doch noch eine humoristische Seite reinzubringen und auch immer wieder klarzumachen, er will auf keinen Fall sterben, aber er setzt sich jetzt eben mit diesem Sterben auf künstlerische Weise auseinander. Er hat seine Drehbühne und er sagt, Godard brauchte 24 Bilder die Sekunde, um Kino zu machen. Er sagt, ich brauche eigentlich nur ein Bild pro Sekunde, um Kino zu machen, und macht auch wieder Kino dann im Theater. Das ist vielleicht alles ein bisschen auch hingeworfen, was sicherlich auch an der einfach ganz pragmatischen Situation liegt. Die Zeit läuft ab, das wusste er. Aber dennoch ist das immer noch ein viel leichterer Umgang, der, ohne das Schwere abzumildern, dem Publikum viel mehr eröffnet, als eben das schon angesprochene jetzt beim Zentrum für politische Schönheit oder bei Milo Rau oder bei vielen, vielen Theatersachen, die es jetzt gibt. Man kennt das ja dann schon eigentlich in den Beschreibungen bei den Theatern, immer wenn da so Projektarbeit steht und dann steht schon in der zweiten Zeile problematisiert Folgendes und dann wird das so ausgeführt, dass man denkt, ja, wie gesagt, es ist auch sehr schön, die Zeitung zu lesen, man muss dafür nicht nochmal extra ins Theater gehen. Und dieses Spielerische, das das Theater, das der Film bietet, das hat Schlingensief nie unterschätzt. Und das ist etwas, was dann auch eben die Ästhetik für uns heute relevant macht. Denn uns interessiert eigentlich nicht mehr der konkrete Vorfall jetzt, der dazu geführt hat, dass jetzt da ein United Trash entsteht oder dass eben dieses Helmut Kohl-Projekt da ist oder dass es um Jörg Haider in Österreich geht, sondern das Werk selbst wird dann interessant, ob seiner Ästhetik und ob dem, was da veranstaltet wird. Und ich glaube, dass es bei vielen Projekten, wo jetzt wir einen Fokus drauf richten, weil sie gerade politisch wichtig zu sein scheinen oder auch wichtig sind, das wahrscheinlich sich nicht einstellen wird, dass die viel schlechter dann altern wird als vieles von Schlingensief, wenngleich auch bei Schlingensief, der sehr immer auch am Tagesaktuellen gearbeitet hat, nicht bleiben wird. Nicht alles wird bleiben, das ist selbstverständlich bei Schlingensief. Es wird bei ihm bestimmt der ein oder andere Film bleiben. Es wird sicherlich diese Haltung sein. Dieser Aktionskünstler wird in irgendeiner Weise bleiben, aber vielleicht gar nicht so sehr die konkreten Dinge, da vieles ja auch dann nur so aus der Rekonstruktion zu erfahren ist. Es ist sehr schwer, ein solches Werk, du hattest es ja anfangs schon mal angesprochen, zu kanonisieren, in dem Sinne, wie man das jetzt bei einem Schriftsteller tun kann, der 10 Romane veröffentlicht hat, wo man sagt, und hier ist nun die gesamte Ausgabe.
Ja, also ich meine, ja gut, also welche Möglichkeiten hat ein Künstler? Also er hat ja nur sich selbst, also am Ende muss er schon, also ist er auf seine eigene Biografie angewiesen und kann sich dann noch anschließen an über eben so Leute wie den Hegemann oder so. Und das tatsächlich, diese Krebsgeschichte, das habe ich dann schon, das war für mich auch so, also habe ich es zumindest wahrgenommen, so nach dem Motto, das ist jetzt was für ihn privat und aus Gründen, die in ihm selber liegen, findet das halt öffentlich statt. Das ist eben so. Ja. Ja? Also, aber dieses Zeige deine Wunde, das ist zum Beispiel etwas, was ich selber schon aus dieser Chance 2000-Zeit kenne. Da ging es nämlich genau darum. Also bei YouTube findet man alte, da gibt es, Gott, wie hieß das damals, Senderfreies Berlin. Das muss man sich mal vorstellen, was 1998 möglich war. Da gab es eine sogenannte Wahlarena der kleinen Parteien. Da tritt der Karl Nagel von der APPD auf und so weiter und unter anderem auch jemand von Chance 2000. Und die haben dort echt ernsthaft ihre Anliegen da besprochen und hatten da, also das war echt ernst, also die haben da Sendezeit freigeräumt und gesagt, mein Gott, also ob man jetzt die Stunde für das ist vollkommen egal, das Studio ist eh gebaut, die Kameraleute sind bezahlt, die kriegen ein festes Gehalt, also das war damals möglich und das kann man noch finden und also wo dann tatsächlich der Axel Silber, den gibt es auch tatsächlich noch, für seine Behindertenbelange da eingestanden hat, gesagt, nee, ich möchte, also wenn ihr mich wählt, ich, also mir geht's darum, Ne? Mhm. So, er hat konkret von sich gesprochen. Und dann kann man schön in diesem Ausschnitt kann man sehen, wie der Karl Nagel da Quatsch macht. Ne? Also da irgendwelchen komisches Zeug. Klar, dem ging es um was ganz anderes, aber das mal so entgegengesetzt. Gesetzt, klar, irgendwelche NPD-Leute kommen da auch noch drin vor und was. Aber das mal so als, mal so, wie so die, eben dieses zeige deine Wunde. Und das ist was, was ich erst später dann irgendwie, was offensichtlich von den Boys dann kam. Ja. Das war zu der Zeit war das immer, der hat dann immer irgendwie sowas gesagt und ich konnte mit dem nichts anfangen und es ist dann aber irgendwie kleben geblieben. Und irgendwann taucht das mal später wieder auf, ne? Und dann kriegt man irgendwie raus, ah, alles klar, das kam ja vom Boys-Original, ne? Und auf so eine ganz komische Art und Weise hast du dann sozusagen so ein bisschen was aufgesaugt und ja angesammelt. Und ich glaube, das ist tatsächlich so dieses, man ist dort nicht in so eine Art Schule gegangen, wenn man ihm begegnet ist, sondern das ist wie so Jungs oder so, sich nachmittags was erzählen, ne? Also wenn man so gemeinsam auf der Parkbank irgendwie sitzt, also so kommt mir vielleicht vor. Und das ist ja eigentlich das Interessante, dass wir jetzt so eine Art der Mischung von professionell und unprofessionell, von so Beiläufigkeiten an diesen Bürgerbühnen eigentlich sehen. Und ich glaube, das ist so, dass, also das ist so mein Verdacht, dass das etwas ist, was irgendwie davon übrig bleiben wird. Diese Art der Haltung, dass wir jetzt nicht sagen können, ah, alles klar, dass wir haben jetzt hier, also jetzt steht in der Filmhochschule dienstags 15 Uhr ist Schlingensief dran und dann lernen wir irgendwas, sondern dass das eher was anderes ist, sondern es geht um so eine Haltung. Und da habe ich also den Verdacht, dass das, ob er es nur wusste oder nicht, dass das vielleicht auch von dem Brecht herkommt. Also der Brecht, der hat ja so dieses Lehrtheater und ich habe das so verstanden, dass es darum geht, dass die Leute selbst was machen sollen.
Genau, das wäre auch wieder mal ein Beispiel dafür, dass nicht alles, wo Menschen selbst was machen sollen und aktiviert werden, Neoliberalismus ist. Also Brecht hat das in den 20er Jahren ja gemacht, ja.
Ja, mit dieser Radiotheorie, die uns jetzt als Podcast irgendwie sozusagen wieder ganz neu vorkommt. Aber das ist echt interessant. Also ich hätte eher darauf vermutet, dass es tatsächlich wie so eine Art Schlingensief, Ästhetik oder wie auch immer da irgendwas gibt, was man tatsächlich lernen ist und dass es dann am Ende in Anführungszeichen nur die Haltung ist.
Oder die Praxis, also Praxis und Haltung, also das Machen, Loslegen. Bei Beuys haben wir das ja auch. Beuys hat zwar gelehrt an der Düsseldorfer Kunsthochschule, aber nicht in dem Sinne Meisterklassen, die jetzt sagen, so malen wir jetzt, so machen wir das jetzt, sondern auch da geht es eigentlich Aktivierung, etwas zu tun. Und wenn man sich dann diverse Beuys-Schüler ansieht, dann sieht man, dass da ganz viele ästhetisch überhaupt nichts mit Beuys irgendwie zu tun haben. Die haben ja nicht plötzlich auch alle gesagt, wir ziehen uns einen Filzhut auf und machen mit Fett was. Das heißt, wir werden Schlingensief erleben wir, glaube ich, schon im Theater. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Theaterinszenierungen, die sich implizit oder explizit auf Schlingensief beziehen. Und es ist, glaube ich, diese Art des Machens, was du hast die Bürgerbühnen erwähnt. Ich würde sagen, auch eben was die nicht etablierten Filmemacher vielleicht einfach einmal ausprobieren, dass sie zumindest einmal die Tür geöffnet bekommen haben, dass auch dies alles Film oder Kunst oder Theater sein kann und wir eigentlich ja zum Beispiel im Film so eine ganz schlimme Formatierung stattfindet. Wenn man sich den deutschen Film, und ich meine jetzt mal nicht den, über den ich mich sowieso die ganze Zeit empöre, den Schweiger-Schweighöfer-Film, sondern wenn man sich mal den deutschen Historienfilm ansieht, wenn man sich ansieht, wie in Deutschland irgendwie ernste Themen im Kino verhandelt werden, dann bis auf ganz wenige Ausnahmen haben wir dort ein sehr formatiertes Kino, so sieht das halt aus. Und dann spielen die entsprechenden Schauspieler, die man aus Fernseh und Kino kennt, in den entsprechenden Rollen damit, mal mit angeklebtem Bart, mal ohne. Aber ästhetisch wird da überhaupt nichts gewagt, da ist nichts Überbordendes. Diese Filme beginnen nicht mehr zu knistern oder zu brennen oder irgendetwas, sondern es sind eigentlich Produkte, die hergestellt werden, wie irgendwelche Konfektionsware, kann man sagen. Und die Deutsche Filmförderung unterstützt diesen Trend, unterstützt ihn auch dadurch, Schlingensief hat das immer so schön gesagt, dass man eigentlich Anträge haben möchte, in denen der Film schon so fertig steht. Man möchte gar nicht mehr das Experiment zulassen, möchte gar nicht, dass sich bei dem Dreh etwas entwickelt, sondern man soll schon, bevor man überhaupt gedreht hat, ja noch zum Teil, bevor man das Drehbuch fertig hat, genau beschreiben, wie dieser Film auszusehen hat. Es ist genauso eine Idiotie wie an Universitäten, wenn Promotionsvorhaben oder Forschungsprojekte schon vorab so genau skizziert werden sollen, als seien sie schon absolviert, als seien sie schon geschrieben. Und das tötet alles, was künstlerische Freiheit eigentlich bedeutet. Insofern kann eigentlich der Geist von Schlingensief nur außerhalb dieses Establishments stattfinden, weil das Establishment, also wer mal Leute von der Filmförderung oder so gesehen oder gar getroffen hat, weiß, was ich meine, ist vollkommen ohne nur das geringste Verständnis dafür, dass Kunst das Zufällige, Überbordende und das Scheitern im wahrsten Sinne des Wortes auch bedeuten kann. Und dass das auch nichts Schlechtes ist. Man möchte eigentlich passfertige Werke haben, die dann in die Programmplanung des Fernsehens gut reinpassen, wie ein Puzzleteil in einem größeren Puzzle. Aber da geht es überhaupt nicht darum, eine künstlerische Freiheit zu ermöglichen durch Förderung, sondern die Förderung ist eigentlich da, damit sie Leitplanken setzt und einen ganz engen Korridor, in dem man sich bewegen kann. Und das ist etwas, wo Schlingensief zu einer Zeit kam, in der noch mehr möglich war und er auch ein bisschen Glück hatte, mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit zusammenzusitzen, die dann mal jenes oder dieses Budget locker gemacht haben, dass er sich einfach mal dafür 100.000 oder so verwirklichen kann und einfach mal einen Film ausprobieren kann. Das ist heute geradezu undenkbar und am Theater im Übrigen auch, gerade in der freien Szene muss man sich nur mal ansehen, wie da Förderanträge sind, was da alles mittlerweile aufgeführt werden muss. Das ist also eine Verbeamtisierung der künstlerischen Freiheit, wie man sie sich kaum vorstellen kann.
Ja, also das kann ich zum gewissen Teil tatsächlich also auch bestätigen. Also wir machen ja so ein Hörspiel, Restwärme heißt das, von Eugen Ruge. Das ist ein Theaterstück aus den 90ern, da geht's schlicht und ergreifend. Also ein Mann bereitet sich auf ein Vorstellungsgespräch vor. Das ist ein Ein-Personen-Stück, geht ungefähr eine Stunde. Und jetzt hatte ich die ehrenvolle Aufgabe gehabt, also der Eugen Ruge lebt noch. Das heißt, man muss ihn fragen, wenn man was mit seinem Werk irgendwie machen möchte. Und jetzt ist es in Deutschland so, da gibt es also einen Verlag, an den man sich wendet und da muss man dann so, und da habe ich dann eben hingeschrieben, also wir wollen dieses Hörspiel machen. Und dann kam sofort zurück, was genau wollen Sie denn da machen? So, und da habe ich dann erstmal ehrlicherweise gesagt, also wir wollen ein Hörspiel machen. Wie konkret das aussieht, weiß ich jetzt nicht. Das ist ein Experiment. Ja, also und das war also. Ich glaube, diese Ausrede oder dieses, die, was ist Ausrede, es ist ja tatsächlich so. Also wir wissen nicht, wie das am Ende aussieht. Mhm. Das hat dann am Ende gezogen, dass sie dann gesagt hat, also die Frau da vom Verlag, also sie bespricht das mit dem Eugen Ruge und der hat ihr jetzt zurückgemeldet, also Experiment ist gut und wir sollen bitte schön machen.
Ach ja.
Also, also er hat sich da jetzt erstmal nicht dagegen gewendet. wir sollen ihn nur informieren, wenn wir an dem Text irgendwas dran rumbasteln. Das würde ihn schon interessieren, aber ansonsten sollen wir machen und bis jetzt kam da auch nichts irgendwie im Sinne von Zwischenergebnis oder sowas. Also, aber ja, also das ist schon, also gerade an diesem Hobbyprojekt, also wenn da schon die Frage, was wollt ihr machen? Ich hätte ehrlicherweise, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie das gehen soll. Man weiß doch nicht vorher, was man da macht. Also
das wäre dann, ich glaub, wenn man das auch so Fernsehfilme macht, wie sie momentan sind, oder solche Kinofilme, dann weiß man das ja. Also das Es ist Wahnsinn, aber es hat Methode, kann man da ja durchaus sagen.
Aber selbst ein Drehbuch, also ich habe mich mal auch mit Drehbuchschreiben beschäftigt, mal eine kurze Zeit, also rein um das Technische, also wie geht das? Selbst in einem Drehbuch ist noch genug, sage ich mal, Platz zwischen den Zeilen, dass man nicht mehr weiß, was da nun wirklich passiert. Also deswegen und ich glaube, ja, also ich glaube, in dem Augenblick, wenn man es genau beschreiben kann, wird es auch schon wieder uninteressant. Also weil dann ist es schon passiert. Den Film brauche ich dann nicht mehr machen. Wenn ich aufschreiben kann, dann ist es, würde ich jetzt persönlich sagen, also das würde mich dann nicht mehr interessieren, weil das ist ja etwas, also ja, dann brauche ich auch keinen Film machen, also wenn ich schon weiß, wie es geht. Also das ist ja gerade eigentlich das, wir machen einen Film, ne? Also ja, das ist interessant, weil du diese Film, wie ist denn das eigentlich mit dieser Filmförderung? Ich habe das bloß mal so am Rande, da gibt es also diese Landesfilm irgendwas, was sieht man dann immer, das Filmboard Berlin-Brandenburg in irgendwelchen
und genau, es gibt verschiedene Filmförderungen. Nicht jedes Bundesland hat eine. Zum Beispiel hat Rheinland-Pfalz keine Filmförderung, aber NRW hat eine, Bayern, Berlin und so weiter. Und man kann dann, wenn man sich bewirbt, sich auch bei mehreren gleichzeitig bewerben. Und dann muss es nur so sein, dass das in verschiedenen Bundesländern hergestellt wird. Dann sagt man, der Schnitt passiert in Berlin, gedreht wird in NRW. Und dann geht es in verschiedene Etappen. Also es gibt auch so etwas wie Drehbuchförderung. Es gibt dann Filmförderung an sich, auch wieder Förderung dafür, wenn der Film dann draußen ist, dass er auf DVD veröffentlicht wird. Filmförderungen müssen, wenn der Film erfolgreich ist, zurückgezahlt werden. Das ist also immer das Argument, warum man diese Sachen von Schweiger oder Schweighöfer fördert. Naja, die zahlen ja die Fördersumme zurück, weil die Filme kommerziell erfolgreich sind. Der Witz ist nur, die zahlen die zwar zurück, nur dadurch fehlt trotzdem bei der Verteilung den anderen etwas. Also das mag dann sein, dass das uns als Steuerzahler dann nicht besonders hart trifft, aber es ist so, dass eben dann die eigentlich damit gefördert werden sollten, dann nichts bekommen, weil eben ganz große Budgets direkt an diese großen Namen durchgehen. Und wenn man sich mal anschaut, welcher Unsinn da gefördert wird, geht es also überhaupt nicht darum, um Qualitätsmaßstäbe, denn auch Unterhaltungskino darf ja durchaus einen gewissen Anspruch haben. Hollywood zeigt uns das ja immer wieder, wie das eigentlich geht. Nein, da ist im Prinzip, das sind Kartelle, die sich da gebildet haben im Filmbusiness der schrecklichsten Art und Weise. Und entweder ist man Teil einer solchen merkwürdigen Konstellation, dann hat man Glück, dann bekommt man jeden Unsinn gefördert. Oder man hat eben Pech und dann bleibt man, gehört nicht dazu. Und dann bleibt man draußen und muss irgendwie sehen, wie man klarkommt. Das ist ein ganz furchtbares System, das von vielen Seiten gedeckt und gestützt wird. Und eigentlich müsste man da, also ich bin durchaus für Filmförderung, aber man müsste da grundsätzlich andere Kriterien aufstellen, denn gefördert werden muss ja nicht an sich irgendwas, nur dass man Filme hat, das ist ja Unsinn. Dann könnte man auch sagen, Hauptsache wir drucken mal Bücher, sondern auf den Inhalt käme es ja an. Insofern müsste man die komplett umbauen, so dass also nur die Filme gefördert werden, die wirklich gut sind. Und der Rest kann ja, wenn er sich ja kommerziell trägt, sich auch kommerziell dann gleich auch selbst produzieren. Besteht ja, kann ja jeder machen. Also wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen und wollen einen Film drehen, dann steht uns das ja frei. Und wenn das Publikum dann in Millionenscharen zu uns kommt, dann haben wir Glück. Und sonst hat man halt ein unternehmerisches Risiko. Und das ist halt so. Aber wenn man das nicht möchte, dann muss man ja auch nicht kommerzielle Filme machen. Also man muss ja, niemand zwingt einen in Deutschland eigentlich, dass man romantische Komödien drehen muss. Also es ist wirklich ganz fürchterlich und Schlingensief hat ja auch immer wieder gewettert. Ich erinnere mich da auch an einen Auftritt in der NDR Talkshow. Da war der Kulturstaatsminister Neumann war damals zu Gast. Da hat er sich da sehr aufgeregt. Aber es ändert sich selbstverständlich nichts, weil diese Filmbranche extrem verfilzt ist und auch permanent sich an den Filmhochschulen, zum Beispiel München oder so, einen Nachwuchs reproduziert, der auch so stromlinienförmig entsprechend denkt. Also den sollte man eigentlich mal ein ganzes Semester jeden Tag nonstop Schlingensief-Filme vorspielen, bis sie, also so, ich stelle mir da so eine Gehirnwäsche vor, wie in Kubricks Clockwork Orange, dass die so lange das gucken müssen, bis sie auf andere Gedanken kommen.
Also das hätte ich jetzt, gar nicht, das hätte ich vermutet, also dass man doch an die Filmhochschulen geht und da gibt es ja immer diese Abschlussfilme, sag ich mal, ne? Also macht der hier seinen Abschluss, dreht da einen Film oder macht da irgendwas. Jetzt hätte ich gedacht, dass dort gerade noch irgendetwas im Sinne von Unreines oder noch nicht Verbogenes irgendwie dort zu finden ist.
Also mitunter wird es das geben und es kommt auch sehr auf die Filmhochschule an, aber es gibt eben auch sehr viele, deren Wunsch ist es eben dort stattzufinden, um irgendwann dann auch die Komödie mit Caroline Herfurth zu drehen oder irgendwas mit Elias Mbarek, was Witziges. Oder halt, wenn es mal ernst sein soll, dann ein Tatort zu irgendeinem Thema, bei dem man dann hinterher noch Anne Will drüber quasseln lassen kann. Das ist schon eine sehr dominante Sache. Und dieses Widerspenstige ist so nicht mehr zu finden. Also da ist Schlingen Sie fast den Film anbelangt, also was das Kino anbelangt, wirklich einer der Letzten, der das so macht. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass heute Künstler dieser Art überhaupt noch eine Förderung bekommen würden. Und Schlingen Sief hatte das Glück, auch noch dann Filmfestivals zu haben, die ihn einladen, also Hof hast du genannt, auch Kinos, die das mal spielen, die sich dem aussetzen. Das ist eigentlich kaum noch anzutreffen.
Das Wenn du jetzt den Auftrag hättest, ne, also im Sinne von, also du wirst sozusagen über Deutschland abgeworfen mit dem Fallschirm und mit dem Auftrag, finden Sie so jemanden, wo würdest du da gucken? Also irgendwelche Festivals oder ja, wo findet man, also wo wird es interessant in dieser Richtung?
Das ist sehr schwierig, das zu finden. Wahrscheinlich wird es mitunter bei Filmhochschulen sein, denn dort gehen ja auch manche mit großen Idealen hin und werden dann konfrontiert mit der Regelhaftigkeit und der Konformität eines dort etablierten Systems und auch eines etablierten Mittelmaßes, das sich gerne selbst rekrutiert. Und es wird aber auch außerhalb der Filmbranche, der Filmhochschulen zu finden sein. Also bei denen, die selbst zu Hause etwas probieren, die sagen, na, ist mir egal, wenn das kommerziell nicht erfolgreich ist, ich versuche einfach für mich irgendetwas. Ich war im vergangenen Jahr auf einem Trash-Film-Festival und dort hatte ich den Eindruck, ist mit viel größeren Filmenthusiasten zu tun zu haben, als bei manchen offiziellen Geschichten, auf denen ich rumturnte, wo man dann die Filmemacher getroffen hat, die irgendwie anerkannt sind und irgendwas fürs Fernsehen gerade machen. Das heißt, vielleicht ist der Enthusiasmus, gerade du hast Bürgerbühne angesprochen, vielleicht ist es entsprechend dann auch beim Film in YouTube-Kanälen oder so eher zu finden. Es ist nicht so leicht, sicherlich. Und nicht jeder, der jetzt irgendwie was Wildes macht, ist gleich ein Schlingensee. Das ist ja auch immer so ein Trugschluss. Man muss auch schon einen sehr eigenen Weg dann finden, um das zu sein. Also es geht nicht darum, dass man einfach mal ein bisschen Chaos anrichtet. Das kann am Ende dann auch fast jeder. Aber ich glaube schon, dass man es eher außerhalb finden kann. Ja, würde ich sagen. Oder man müsste vielleicht sich konsequent die Leute angucken können, die nicht aufgenommen wurden auf Filmhochschulen. Auch das wäre vielleicht interessant.
Ja, dann, genau, also das wäre es dann. Also, dass man sich also man macht eine Filmhochschule für Filmhochschule ungeeignete Filmhochschüler.
Ja, oder die ja Filmhochstudium abgebrochen haben nach 3 Semestern oder so. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Man muss ja auch sehen, wir haben heute auf jeden Fall einen großen Vorteil. Wir haben es zum ersten Mal in der Filmgeschichte, dass die Produktionsmittel ganz billig geworden sind. Wir können heute in einer Qualität Filme drehen, wie man das früher nur mit großen, teuren Kameras konnte. Werner Herzog musste sich ja eine Kamera klauen von der Filmhochschule, um seinen ersten Film zu machen. Wir brauchen eben heute nur ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen, genauso wie wir ja jetzt auch mit sehr wenig Geld es schaffen, uns miteinander zu unterhalten, wie man das früher nur im Radio konnte. Und von daher ist also das Budget was die Produktionsmittel verschlingen, ein sehr viel geringeres. Da ist man gar nicht mehr so abhängig davon. Zugleich kostet Film aber auch sehr viel Zeit und diese muss man sich ja auch mal leisten können. Also ganz gratis sind Filme dadurch nicht geworden, nur weil die Technik billig ist. Aber dennoch ist sehr viel jenseits dessen möglich, was so in den Förderstrukturen hängt. Und da könnte auch eine Chance drin liegen, der man sich, und hier kommt für mich auch nochmal das Wort ins Spiel, selbst ermächtigen sollte. Und wenn man denn Interesse hat, so etwas zu tun, denn eigentlich gibt es Wege und man müsste auch schauen, ob man sich in irgendeiner Weise, aber das ist auch nicht mein Gebiet, da ich nicht kreativ als Filmmacher oder so tätig bin, sich verbinden kann, vernetzen kann, wie man dann auch diesen Filmen ein Publikum verschafft. Denn das über eine normale Kinowertauswertung hinzubekommen, ist schier unmöglich. Da hat sich die Kinolandschaft so radikal in den vergangenen 20 Jahren gewandelt, dass das heute undenkbar geworden ist. Und es wird jetzt nach der Krise, die wir erleben, für die Kinolandschaft nicht besser sein. Aber zu fragen ist, ob es nicht eigene Möglichkeiten gibt, über YouTube oder so hinaus eine Plattform und auch eine Öffentlichkeit diesen Filmen im Netz zu bieten. Und da müssten ein paar Programmierer her und ein paar Leute mit Ideen und auch einem gewissen Marketinggeschick, denn das muss man auch wieder bei Stingensief sagen, er war auch ein Marketingstratege. Ja. Er hat es geschafft, laufend in die Presse zu kommen mit diesen Dingen. Also da sehe ich schon Möglichkeiten und die sind dann nicht so wie United Trash und die haben vielleicht auch nicht den Spielfilmcharakter von einem anderen Schlingensief-Film, aber Schlingensiefs Geist könnte im virtuellen, im viralen Zeitalter doch auch eine Zukunft haben, auf ganz andere, für ihn auch sicherlich nicht vorhersehbare Weise.
Ja, das ist, wie gesagt, also bei dem Schlingensief, wir haben es ja mit einem ganz komischen Künstler da eben auch so zwischen, ich sag mal, zwischen Theater und Film zu tun. Ne? Das ist, und wie gesagt, ich habe mich jetzt in der letzten Zeit, also im Vergleich relativ viel mit Theater beschäftigt und wie gesagt, das Einzige, was ich dort noch also was ist das Einzige, also das, was mir eben prägnant entgegengesprungen ist, ist so dieses Bürgerbühnen-Thema, was nichts mit freier Szene zu tun hat, sondern eben tatsächlich, also an einer großen Bühne hängt nochmal so eine Art, also man kann die Strukturen, also gerade wenn man an Bühnenbild denkt oder sowas, die Strukturen eines großen Theaters benutzen, und hängt dahinter. Und ich hätte jetzt eher gedacht, dass gerade, aber vielleicht bin ich da auch zu naiv in der Hinsicht, dass gerade so solche großen Sender wie der WDR oder sowas, die ja tatsächlich so Geld ohne Ende haben, dass die sagen, mein Gott, also dieses, wir haben jetzt, also Sendefläche ist nicht mehr knapp, weil wir haben ja unsere, wir haben die digitalen Möglichkeiten und gerade über diese, sag ich mal, Schiene, dass man da relativ viel machen kann, was jetzt vielleicht im echten Fernsehprogramm unsichtbar ist, aber irgendwo anders jetzt stattfindet. Dann hätte ich jetzt gedacht, dass das so als Parallelstruktur vielleicht noch eine Möglichkeit ist, da sowas zu fördern, weil tatsächlich.
Aber Schlingensief hat ja selbst immer Probleme, ja, im Fernsehen vorzukommen. Es sind ja manche Filme noch nie von ihm, die zwar gefördert wurden und hinter denen Fernsehsender steckten, im Fernsehen gezeigt wurden. Das hat er ja gesagt. Also da war ja dann ein NDR-Intendant, der gesagt hat, zu meinen Lebzeiten nicht, Herr Schlingensief, wird das nicht gezeigt werden. Da, also theoretisch ist das möglich und man kann ja auch Experimentelles und so bei Arte mitunter sehen, so ist es ja nicht. Aber das ist nicht gerade was groß pressiert da.
Also ich hätte, genau, also das ist, also im Grunde genommen, ja, man muss da selber ran. Es nützt alles nichts.
Ja, ich glaube, das ist etwas, also Schlingensief hatte die Möglichkeit, zum einen sich selbst so in Szene zu setzen, dass er eine große Aufmerksamkeit produzierte, die dann auch dafür sorgte, dass es ein Interesse gab, ihn irgendwo stattfinden zu lassen. Zugleich hatte er Glück, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ihm da auch die eine oder andere Tür öffnen konnten. Aber da hat sich auch alles nochmal sehr viel verändert, um nicht zu sagen verschlechtert, in diesen Strukturen, die Schlingensief da noch genutzt hat. Die sind heute so nicht mehr gegeben. Auch ist zu fragen, ob dieses Publikum noch so im Kino anzutreffen ist oder ob das dann tatsächlich woanders eben liegt im Internet. Man sollte jetzt aber, denke ich, dann, und das hätte wahrscheinlich Schlingensief nicht getan, diesen alten Strukturen nachweinen, auch wenn es eigentlich schade ist, dass es mitunter nicht mehr gibt, aber sehen, ob heute wieder neue Gebiete sind, auf denen man im besten Sinne des Wortes scheitern kann. Also was jetzt beispielsweise im virtuellen Raum möglich ist. Und da denke ich, ist schon noch für die Künstler eigentlich relativ viel zu tun. Es kann ja nicht angehen, dass Streaming jetzt eigentlich nur daraus besteht, dass man entweder zweite Garde-Filme bei Prime sich ansieht, irgendwelche Netflix-Serien, die irgendwie dann auch sich bis aufs Haar zu gleichen scheinen, oder dann jetzt eben Disney Plus, die dann uns mit diesen ganzen Disney-Machwerken überschwemmen. Also Streaming kann ja auch was sehr anderes nochmal bedeuten. Wie das dann aussehen kann, ist die große Frage. Es ist auf jeden Fall möglich, dem eine Öffentlichkeit zu bieten. Und man braucht aber dafür dann auch ein Publikum und muss ein bisschen auch diese Aufmerksamkeitsökonomie von heute verstehen, die wiederum eine andere ist als damals. Also Schlingensief konnte halt auch noch auf die ganz klassischen Organe zurückgreifen. Das war eben Zeitungen, das war das Fernsehen. Heute müsste er, um auf sich aufmerksam zu machen, wieder ganz anders vorgehen. Aber ich bin mir sicher, dass er das auch gekonnt hätte.
Und jetzt nochmal vorletzte Frage. Wenn man Filme macht und dann werden sie kritisiert, lässt sich denn eigentlich auch in deinem Fach etwas beobachten, wo man sagt, also das hat sich schon tatsächlich verändert, also dass man in Anführungszeichen so ein Irrtum zugibt, also im Sinne von, also der Schlingensief hat ja berichtet davon, dass er zumindest in der Anfangszeit ist das so mehr oder weniger, ja, jetzt kommt er wieder hier und das ist ja alles, also Stichwort Kindergeburtstag. Lässt sich da was beobachten, dass man heutzutage mit solchen Urteilen vorsichtiger umgeht, im Sinne von, also ich möchte das jetzt gar nicht so entscheiden, oder dass man sich dann, also hat sich da irgendwas verändert im Sinne von, dass man sagt, pass mal auf, also wenn unsere Qualitätskriterien die folgenden sind, dann gilt das eben auch und wenn das eben gut ist, dann ist es gut, Punkt.
Bezogen jetzt nur auf Schlingensief oder generell?
Na, ganz generell. Also, dass man irgendwie aus diesem Irrtum, den man mit dem Schlingensief, sag ich mal, begangen hat, dass man gelernt hat und gesagt, nee, also wir trauen unseren, auch wenn es mir nicht gefällt, kann ich's gut finden. Gibt es sowas? Lässt sich sowas beobachten?
Das ist schwer zu sagen, was sich ja bei solchen, und das waren ja sehr viele Filmfestival-Reaktionen, einstellt, ist die Konfrontation mit dem Neuen ist immer ein nicht einfaches Unterfangen, zugleich auch eine Festival-Atmosphäre, das darf man vielleicht manchmal nicht unterschätzen, sieht ja so aus, dass man am Tag 3-4 Filme hintereinander sieht und eigentlich ganz froh ist, gerade wenn man täglich darüber schreibt oder spricht, dass sich das so einfügt mit den üblichen Kategorien, die man so hat. Man kann es greifen, man kann daraus etwas machen und kann zum nächsten Film schreiten. Wenn auf einen etwas einprasselt, was man so noch gar nicht kennt, also die Koordinaten, die man hat, durcheinander geraten, hat man es als Filmkritiker dann nicht leicht und dann hat es aber auch der Film oft schwer. Das stellt sich bei Filmfestivals immer wieder raus, dass solche sperrigen Werke, die nicht gleich einzuordnen sind, mitunter sehr harsche Ablehnung erfahren. Ich glaube, dass das etwas ist, was grundsätzlich so ist und nicht wirklich zu ändern ist. Man ist dann oft hinterher klüger und hofft, dass man selbst nicht in dem Moment so dumm ist. Aber das ist, glaube ich, so nicht zu beantworten. Es ist auf jeden Fall etwas, dass man es gibt zugleich dann auch, vielleicht ist das etwas, es gibt zugleich auch eine regelrechte Angst davor, in irgendeiner Weise borniert zu erscheinen, so dass man auch, das ist auch eine Tendenz, alles umarmt, was irgendwie neu ist, dass man sagt, ach Mensch, toll, das ist jetzt nur noch mit einem iPhone und einer Rolle Klopapier gedreht. Toll, dass das auch noch möglich ist. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Oder dass man dann sagt, wunderbar, ein großartiges Experiment, denn der Film ist 12 Stunden lang. Da würde ich auch noch sagen, ja, aber dann muss er auch wirklich sehr gut sein, wenn er einen 12 Stunden beanspruchen möchte. Es gibt beides. Es gibt beides und man bewegt sich da immer so ein bisschen heikel durch, aber so einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel gibt es sicherlich nicht.
Ja, ich stelle mir das so vor, also bei der Reichranitzky, der hat ja ganz offen gesagt, der hat gesagt, also pass mal auf, also für mich gibt es Thomas Mann und dann noch 2, 3 andere und dann hat sich's. Mit dieser Festlegung war er, sag ich mal, in dem Sinne frei, dass er gesagt hat, das alles andere kann ich mir dann, ohne dass ich es nochmal gut finden muss, einordnen oder so, ne? Also das war so ein bisschen.
Ja,
so,
aber
so
er hat sich ja auch geirrt mitunter. Also hat das ja auch, er hat ja beispielsweise die Blechtrommel verrissen und sah sie später als einen der größten Romane des 20. Jahrhunderts an. Das gibt's auch. Reichranitzky hatte einen ziemlich engen Literaturbegriff. Also das ist nun wirklich kein gutes Beispiel dafür, einen Kritiker für eine große Offenheit. Ich schätze an Reichranitzky schon diese apodiktischen Urteile. Und ich glaube auch, dass man mit einer sowohl als auch Kritik eigentlich nicht weit kommt. Das ist relativ uninteressant am Ende auch für den Rezipienten. Aber bei Reichranitzky war das Sichtfeld doch ein sehr eingeschränktes und er hat große Teile der modernen Literatur überhaupt nicht einordnen können. Und im besten Falle hat er sie ignoriert. Wenn er sich dann dazu geäußert hat, dann war das mitunter auch ein bisschen banal.
Also echt interessant. Gut, also ich bin jetzt leer gequatscht. Wir haben jetzt irgendwie 1:53 auf der Uhr. Also ich fand's echt lehrreich, mal mit einem Experten über dieses Thema zu sprechen, weil bis jetzt hatte ich, wie gesagt, das war so mehr anekdotisch und so gefühlt, wo ich da so mit Leuten über Schlingensief, über die Erlebnisse, und jetzt haben wir es nochmal tatsächlich nochmal in das, ich will nicht sagen, den ganz großen Rahmen geworfen, aber schon nochmal eingeordnet. Was ich so mitnehme, ist eigentlich, dass es mehr um die Haltung geht, die da damit transportiert hat, so dieses trau dich, ne? Ohne dass man, ja, also schon im rechten Sinne, ne? Also ausprobieren, es kann nichts kaputt gehen, dass das ist etwas, was man sich, wenn man es nicht schon selber hat, irgendwie doch erarbeiten kann und was überhaupt nicht schlimm ist. Also und wenn man es mal durchzieht, vielleicht sogar einen weiterbringt, also was ist vielleicht, es wird einen weiterbringen. Und wenn man, sag ich mal, den Stempel Experiment schon mal drauf pappt, dass man es dann nochmal doppelt sicher hat. Ist echt interessant. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es tatsächlich so in Anführungszeichen einfach ist. Aber wie immer gilt, wenn es einfach ist, ist es doch schwer, oder?
Wahrscheinlich, ja. Es ist sehr leicht jetzt hier gesagt, aber das ist zu machen, auch hinauszugehen, die Flüstertüte sich in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich spreche jetzt mit lauter Stimme da zu einer diffusen Gruppe, bei der ich selbst nicht so genau weiß, was sie von mir will, wo sie hin will oder ob sie mich vielleicht gar nicht mag. Das ist schon nicht so leicht. Dazu gehört schon was, um das zu machen. Und da ist Schlingensief auch einer, der sich da hineingeworfen hat in das Ganze. Auch immer mit einem gewissen Risiko, das man aber als Künstler, wenn man etwas tut, tragen muss. Also man kann dann auch nicht sofort jammern und sagen, oh, jetzt haben die aber das zu mir gesagt. Da war Schlingensief jemand, der da einfach durch ist und auch diese ganze Kritik immer ziemlich gut weggesteckt hat und sich auch mitunter sehr freute, wenn er missverstanden wurde oder sich auch freute, wenn Leute so einen ganz, ganz simplen Eindruck geschildert haben, dass sie sagten, ich fand den Film einfach wahnsinnig komisch, und Schlingensief hat das auch erstmal gereicht und wollte nicht unbedingt danach die intellektuelle Diskussion darüber haben. Da muss man Chutzpah haben, da muss man sicherlich etwas mitbringen, das liegt auch nicht jedem, das zu sein. Also in dem Satz, dass jeder ein Künstler sein kann von Beuys, steht ja nicht zugleich, dass jeder auch einer sein muss. Wer nicht möchte, der kann das ja auch tun. Ja. Ich bin ja auch Kritiker und bin kein Künstler. Ich analysiere lieber Filme, als selbst welche zu machen. Und von daher ist diese Haltung sicherlich eine, die jetzt nicht jeder so direkt übernehmen muss, aber könnte. Und dieses Spiel mit den Möglichkeiten, das ist es eigentlich, was man bei Schlingensief durch alle Arbeiten hindurch beobachten kann. Und das ist die große Tragödie, dass es plötzlich etwas gab, was die Möglichkeit nahm, nämlich die Krankheit und damit das Ende. Und das war etwas, was Schlingensief dann nicht akzeptieren wollte und sich auch dagegen noch einmal aufbäumte, wenngleich er wusste, wie verzweifelt, sinnlos und zwecklos das Ganze ist. Na, sinnlos nicht, aber zwecklos. Sinnvoll war es schon, dies noch einmal zu tun und sich damit auch eben als Künstler noch einmal in Szene zu setzen, beziehungsweise als Künstler auch noch mal die Position zu vertreten. Grundsätzlich muss ich als Künstler noch nicht einmal den Tod akzeptieren. Er wird zwar kommen, aber ich akzeptiere ihn nicht. Das ist schon eine sehr interessante Haltung, die man vielleicht auch hin und wieder eben auf sein eigenes Leben ableiten kann, auch für diejenigen, die keine Künstler sind und auch keine werden wollen.
Ja, das ist interessant. Ich habe in dem Zusammenhang mal das Wort gehört, Künstler ohne Werk. Gibt es ja auch.
Ja.
Also das sozusagen, man kann das schon so ernst nehmen, wenn der Beuys sagt, ja, also alle können Künstler sein und dann bist du halt zufälligerweise jetzt noch ohne Werk. So kann man sich ja auch hernehmen. Aber ich glaube, dass genau, also dieses, wenn du daran denkst, etwas zu machen, dann mach's doch einfach mal. Probier's aus. Und es kann nichts schief gehen. Bei uns ist nichts schief gegangen. 2 Stunden haben wir gesprochen. Sehr gut. Wolfgang, ich danke dir.
Ich danke dir.
Und ja, schauen wir mal, wann wir uns, also man begegnet sich mindestens 2-mal, wann wir uns wieder über den Weg laufen. Alles klar. Vielen Dank, Wolfgang. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.